darfst du anfangen.
Gut. Wir müssen studieren.
Willkommen im Hörnli. Da ist der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam.
Es ist ein Hörnli 50, es ist eine Jubiläumsfolge. Und was wäre eine Jubiläumsfolge ohne gescheiten Gast? Ein gescheiter Mit-Podcaster, der hockt halt einfach immer am Tisch, das ist der Sam.
Den bringst du wie nicht weg, gell, Honig?
Nein, hoffentlich auch nicht. Und heute mit Gast, heute mit dem Florian Ratz. Wir haben das gerade besprochen, lieber Florian, der erste Nicht-St. Galler gefühlt in unserem Podcast. Also, hoffe, fühlst du dich wohl da bei unserem Tisch.
Es ist eine grosse Ehre, und da es ja mein Podcast-Tisch ist, weil die ja wegen mir extra auf Zürich gekommen sind, fühle ich mich da ganz daheim. Aber meine Theorie ist ja, dass die beiden sympathischsten Schweizer Dialekte in einem Podcast haben.
Da lassen wir die Walliser und die Berner darüber abstimmen.
Und Bündner.
Ich habe mich gefragt, Florian, wie ungewohnt ist es für dich, dass du nicht mit Sportjournalist vom Jahr in einem Podcast begrüßt wirst?
Ich habe jahrelang einen anderen Podcast selber geleitet, habe ich mich nie selber begrüßen. Und nachher ein Jahr lang, ja. Ja, nein, es ist schon hart. Es ist hart, wenn man den Titel nicht mehr dreht.
Wie wird man Sportjournalist vom Jahr? Also, ich weiß gar nicht, bist du noch irgendwie, hat man da noch begründet, wieso dass der Florian Ratz Sportjournalist vom Jahr 2024
ist, glaube ich. Das ist so eine journalistische Inzuchtveranstaltung. Alle Journalistinnen und Journalisten vom Land können eben in 280 Kategorien die Besten wählen, und im Schnitt werden es immer die, die am meisten Gespünnli haben. Mhm. Nein, es sind schon, also Journalist des Jahres und Journalistin des Jahres wird schon immer jemand, der wirklich etwas geleistet hat im letzten Jahr. Aber noch ein bisschen Unterkategorien wie Sport, weißt du, also wie viele Leute lesen denn wirklich den Sport, und dann ist einfach, wenn man ein bisschen nett ist und nicht gerade der Fußball-WM ist, dann wird es halt irgendjemand.
Das ist ein bisschen wie Ballon d'Or-Abstimmung.
Ja, genau.
Es geht in die Richtung.
Genau.
Der Florian Ratz hat sich ja bei uns beworben, eigentlich unwissentlich, aber er hat irgendwann im Herbst in einer Folge vom Forza-Podcast gesagt, dass in St. Gallen wird unansehnlicher Kackfußball gespielt. Das haben wir gehört. Da haben wir auch gebrodelt im Podcast.
Absolut berechtigt, glaube ich.
Ja, also die Werbung ist doch gelungen, muss man wirklich sagen. Würdest du das heute immer noch so sagen? Nach dem Turnspiel dort, ich glaube, nach dem Turnspiel gewesen, und dort hast du natürlich schon einen Punkt gehabt, oder?
Habe ich Kackfußball oder Scheißfußball gesagt? Ich glaube, eher Scheiß. Aber ich weiß es nicht. Aber es ist ja so, es ist eine Entwicklung vom Gedanken während dem Schwätzen gewesen. Ich habe mir ja selber die Frage gestellt, könnte es eigentlich sein, also während ich diesen Match geschaut habe, könnte es eigentlich sein, dass St. Gallen gar nicht den lustigen Fußball spielt, den ich noch so in Erinnerung habe, und das nachher selber für mich beantwortet. Ich habe Stefan Kreisel für uns schreibt über St. Gallen, hat mir auch schon gemeldet, dass im Rintel, in einem Restaurant, also dass ich dort wahrscheinlich auch irgendwie gratis Gordon Bleu bekomme, wenn ich dort reinlaufe mit meinem offensichtlichen Dialekt, was sehr gut ankommt.
Ja, wer kann es den Rintaler verübeln an dieser Stelle, oder?
Absolut.
Reden wir zuerst ein bisschen über den Göpp. Also, die Chance lassen wir nicht aus. Wir haben einen Basler bei uns am Tisch.
Müssen wir versenken.
Ja, den müssen wir versenken. Der Steilpass. Letzten Mittwoch noch eine Replik. Eine unglaubliche Fußballnacht für uns St. Galler. Ein bisschen Magie auch dahinter, oder? Es kribbelt so wirklich in dem Stadion. Und dann lässt sich auch der Florian Ratz mal in dem Stadion wieder blicken. Wie hat es so gefallen, St. Gallen?
Mir gefällt es immer in St. Gallen. Mein Problem ist ein bisschen, dass ich für Zürcher Medien schreibe seit über 10 Jahren, und von Zürich auf St. Gallen ist es relativ kurz, und von Basel ist es ein bisschen weiter, und darum übernehmen immer meine Zürcher Gespönli meistens die Match. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf St. Gallen einen Match schauen kann.
Ist auch wieder ein grossartiges Setting, ein Flutlichtspiel. Doch gut verkauft für Göpp, Niki. Wir haben vor dem Match auch geschwätzt miteinander, wie der Meinung war, es hätte noch ein bisschen mehr Leute im Stadion haben, weil für mich hat der Match einen extremen Stellenwert gehabt. Ich habe es fast schon als Spiel von der Saison bis jetzt betitelt. Logisch ist es dann immer schwierig mit Familie etc., dass das Stadion auch gut gefüllt ist. Aber gleich ist immer eine gute Stimmung im Stadion, wenn auch so viele Basel-Fans kommen. Die mag auch, wenn der Gastsektor gut besucht ist. Und wenn dann halt auch ein Blick und etc. sich zeigt und man sieht, dass das Medieninteresse gross ist, dann wird es dem Rahmen ja, glaube ich, schon auch gerecht.
Mit welchen Erwartungen bist du auf St. Gallen gekommen? An dem Mittwoch waren zwei Spiele, gewesen, wo St. Gallen Mühe haben vorne dran. Zuerst eben mit dem unsäglichen Spiel gegen Servette, dann auswärts in Luzern, da kommen wir nachher noch drauf. Und dann das dritte Spiel, das wahrscheinlich am wichtigsten Spiel für beide Mannschaften, auch für den FC Basel. Weißt du, so ein bisschen für eine Erwartungshaltung, kein Formspiel?
Ich habe mich schlicht und ergreifend gefreut, dass beide Trainer in so einer blöden Situation sind, dass das Spiel ja eh episch wird. Oder? Und Göpp ist noch super, es kannst nicht einfach mit einem 0-0 heimgehen, also es wird eh einer gewinnt und der andere verliert. Und beide haben ja noch keinen Match gewonnen bis damals, im 2026. Also von dem her ist irgendwie klar gewesen, einer wird heulen und der andere wird jubeln. Also die Geschichte hat sich eigentlich schon von alleine geschrieben.
Wer gejubelt hat, ist nach...
Sind ihr gesehen?
Ja, spätestens nach 94 Minuten, dann hat man das gewusst, wer jubelt. Sam, lass mich nochmal schnell in deine Gedankenwelt eintauchen. Ich glaube, wir sind uns noch nie so in den Armen gelegen wie nach dem 2-1 vom Bukalfa. Aber es ist ja wieder mal so ein Spiel gewesen, wo du in den letzten 10, 15 Minuten einfach so die Spannung spürst. Nicht mit dem Wunder, ob das der Florian Ratz auch so gespürt hat, aber ich als Fan, der natürlich noch mehr die grün-weiße Brille anhat, denke so, jetzt explodiert denn da gerade alles. Und dann kommt es dann auch so und umso glücklicher bist.
Für mich ist es so sinnbildlich, für die Phase, die du beschreibst, ist so die Phase zwischen 80. und 85. Minute gewesen, wo St. Gallen mal so 3-4 Flipper-Kastenchancen im Strafraum gehabt. Dort hatte ich mal noch ein bisschen Schiss gehabt, dass man sie dann überkommt, weil man einfach das Goal nicht gemacht hat. Aber umso grösser ist dann die Erleichterung gewesen, wo der Bukalfa in den 94., 95. 2-1 geschossen hat. Ich glaube, der Görtl hat sich im ersten Moment angeschissen, dass er den Ball nicht noch quer gelegt hat. Hat er, glaube ich, dir im Interview gesagt?
Nein, wir haben ihm im Görtl geschossen.
Hast du nicht mit dem Görtl geschossen? Aber nachher mit dem linken Schuss hat es uns, glaube ich, allen das Herz einfach sehr, sehr viel höher schlagen lassen. Für mich auch passend zu dem ist so ein bisschen der Moment, wenn du siehst, dass auch die Pressetribüne dann auf der St. Galler Seite richtig eskaliert.
Ja, das gehört ein bisschen dazu in dem Hexenkessel. Jetzt, Florian Ratz, aus deiner Warte, freut man sich da eher, also, dass man jetzt wieder etwas schreiben über den FC Basel, auch als Basler selber, oder ist man da total, also, oder schießt einem fast als Basler selber auch an, dass jetzt der FC Basel nicht gewonnen hat?
Nein. Also, nein, für mich ist jetzt der Moment vom Goal nicht optimal gewesen, weil wir haben noch eine Printausgabe, wo dann irgendwann mal muss fertig sein am 11 Uhr und gleichzeitig muss ich noch irgendwie so Online-Texte machen, wo mit Schlusspfiff fertig sein und dann muss ich abendsegeln zum Video-Interviews machen. Und ja, kurz bevor das Goal gefallen ist, habe ich gesagt, jetzt noch ein Goal wäre suboptimal, weil ich habe den Text offen gelassen, weil eben die Geschichte vom Match ist eigentlich, wird halt bei so einem Match mit dem letzten Goal erzählt, oder? Mhm. Es ist lange 1-1 und dann geht's. Also für mich, ich bin jetzt in Scheiß reingekommen, weil ich nachher irgendwie unten in der Mixzone auf dem Boden hockend zwischen irgendwie Video-Interviews noch den Text noch fertig hacken. Ich habe geschrieben, das Ja nach dem Schlusspfiff in dem ganzen Stadion, das haben wir bis am Bodensee gehört. Es schon, also, und ich, die haben es auch so empfunden, also ich finde es jetzt schön, wie die es erzählt haben und dass ich es auch richtig empfunden habe, weil ich bin nicht jeden Match im Espenmoos, können sie das jeder Sieger so. Aber ich habe das Gefühl gehabt, da hat es schon fast das Dach ein bisschen angelüpft, auch wenn es nicht ganz ausverkauft war. Weil der Match, den Leuten ist der Match wichtig gewesen, der Spieler ist der Match wichtig gewesen, das haben wir auch gespürt, das ist auch immer schön. Und es hat so eine gemeinschaftliche Erlösung gegeben. So habe ich den Schlusspfiff empfunden. Von dem her ist das super, also ist mir gleich. Aber dann muss nicht Basel gewinnen. Das ist eigentlich die schönere Emotion gewesen, wie wenn die Auswärtsmannschaft gewinnt.
Was noch spannend ist, ich glaube, wieso ist so viel Druck auf dem Kessel gewesen? Man sagt ja auch immer wieder, ich glaube, ich habe einen Kommentar aus Basel gelesen vor dem Match, irgendwie so ein bisschen, hey, ein ausverkauftes Stadion, fast ausverkauft, Flutlicht, ein Spiel, wo etwas geht. Das sind also die Hauptrezepte oder das Hauptrezept, Hauptzutaten für ein St. Galler Scheitern. Und als ich da vor dem Match gelesen habe, habe ich gefunden, ja, eigentlich hat es etwas, was er sagt. Und ich glaube, umso emotionaler sind dann auch die Siege, wenn es dann im Nachhinein auf die dramatische Art und Weise kannst feiern.
Man hat ja vereinsseitig schon 3 Wochen vor dem Spiel aufstilisiert mit dieser Alles-oder-Nichts-Kampagne, die geführt worden ist. Als Setzkarteninhaber hast du Rabatt bekommen auf das Billett und es ist sehr, sehr viel Werbung betrieben worden, auch dass die Leute ins Stadion kommen. Und auch da setzt ja dann so die Erwartungshaltung auch einfach schon nochmal viel mehr auf. Florian, noch frage dich, wenn es in die Verlängerung geht im Cup, wie machst du das mit Elfi? Also du kannst ja dann wieder...
Nein, ja, dann ist es kein Problem. Dann weißt du, es geht in Verlängerung, dann hast du noch mal eine halbe Stunde und es war ein Viertel ab 8 im Match gewesen, also von dem her voll easy. Wir sind ja ein Viertel von 9 im Match oder 9 im Match gewöhnt. Nein, also, dann musst du halt einfach mit Schlusspfiff den Text fertig haben. So, wenn es in der 90. fertig ist mit Viertel ab 8, dann denkst du, ja gut, dann kann ich sogar noch eine Stimme reinnehmen oder irgendwie so. Also,
okay.
Nein, aber du musst einfach schnell sein mit den Fingern.
Der Eno Massen, du bist auch ein Statistikfreak, Florian. Also du bist immer wieder
so. Wenn ich Statistik, wenn ich gute Statistik, wir haben im Moment keinen Zugang zu richtig coolen Statistiken, aber so halb.
Wo hättest du den Zugang, wenn du den hättest? Wo holst du dir deine, ist das ein Gedanke, den du selber hast und dann musst du auch nachforschen? Oder?
Naja, wir sind eigentlich in Verhandlungen gesehen mit so einem Datenlieferant und jetzt haben wir so ein bisschen über die Liga, ein bisschen Zugang, der während dem Match eigentlich relativ cool ist, aber so über die ganze Saison raus nicht so ideal. Aber was willst du wissen über den FC St. Gallen statistisch? Oder
nein,
hast du etwas?
Nein, ich habe etwas. Ja. Der FC St. Gallen hat daheim seit dem Jahr 1998 kein Viertelfinalspiel oder Höch- oder Halbfinal gewonnen. Also wenn man daheim gespielt hat, ist man spätestens im Achtelfinal hat man noch ein Spiel gewonnen, aber im Viertelfinal hat man immer verloren. Und das sind schon noch ein paar Spiele gewesen. Unter anderem kommt man jetzt Basel in den Sinn vor 2 Jahren. Eigentlich exakt gleiche Ausgangslage, wenn man so will. Auch so ein Ende Februar, Anfang März. Ja, wieder eine Statistik, die für den Eno Massen spricht. Gewinnt zuerst mal im Wankdorf, das war auch ein grosses Ding in dieser Hinrunde. Und ja, jetzt die Statistik, der Sieg lässt Titelträume vom St. Gallen natürlich schon wieder ein bisschen höher leben. Also ich bin jetzt nochmal so ein bisschen jetzt gerade auch mit dem Los. Ich will da auswärts, jetzt wollen wir den hohen Final sehen.
Ich will da auswärts, ist ja, im Halbfinale ist schon auch statistisch...
Beleid.
Ja,
gewinnen wir.
100%.
2022 ist es ja, glaube ich, wo wir gegen Iwo da haben können gewinnen, auch im Cup-Halbfinale, obwohl sonst Iwo da auswärts in der Meisterschaft ja meistens nicht so wahnsinnig.
Hey, letzte Saison St. Gallen in Iwo da, das ist meine Fresse, Jungs.
Ich bin so froh, dass wir die nicht mehr haben in der Meisterschaft.
Das ist ein Rugby-Kläger, ja. Die haben immer noch Rugby gespielt, einen Tag vor unserem... Vor unserem Auswärtsspiel.
Und der Wind ist auch immer sehr stark in dem Stadion.
Ja. Wasser, gell? Wir sind aber schon high, ohne überhaupt gespielt zu haben. Also, es gibt ein paar Geschichten rund um Iwo da. Ich habe mir noch
überlegt. Meistens siehst du ja auch nichts. Also, gerade auswärts stehen wir beide auch regelmäßig im Gastsektor. Und der ist so denkbar schlecht in Iwo da. Du hast irgendwie so 3 so Betontritt und siehst eigentlich 90 Minuten, siehst nichts vom Match.
Aber Iwo da hat den coolsten Sicherheitschef, oder nicht?
Wissen
Sie ja nicht?
Haben
Sie ja nicht die Infos bekommen? Sind Sie nicht mit dem Sonderzug gereist oder so? Weil der hat für jeden Gastclub einen gesonderten Infozettel. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mein Handy an.
Das ist absolut gut. Du machst sonst nicht so viele Podcasts.
Genau, eben ja. Es ist auch nur ein Arbeits-WhatsApp. Mach ich weg. Nein, der hat für jeden Gastclub einen eigenen Infozettel gemacht. Weil, wo man so sagt, jo, wir sind ein kleines Stadion, aha, wir haben nur 2-3 Kreuze und vom Bahnhof muss halt, also laufen wir halt dort am Flüssli entlang. Es wäre mega cool, wenn da nicht 55 Velo reinschießen würden. Und dann auf jeden Club so, bei Basel, ich weiß nicht, Anspielungen auf die Fasnacht. Also, das ist wirklich super,
also
ist super
großartig.
Cool. Am Schluss haben, nachdem sie, also wo klar war, sie dann abgestiegen haben, die letzten Ultras, die dort waren, haben Selfies gemacht mit dem.
Ah ja?
Also der kann wirklich, ich wollte eine Geschichte machen, aber sie sind dann leider abgestiegen, dass das der coolste Sicherheitschef der Superliga ist und dass ganze Haufen Clubs könnten von dem lernen, mit dem Umgang. Weißt du, auf dem Vorfeld sogar, hey, wir haben wenig Toiletten, aber dafür sind wir da, weiss nicht was, sympathisch und wir schauen wegen dem und so.
Gute Wurst.
Okay, also.
Ja, aber spannend. Also,
gute Geschichte.
Es wäre gut, wenn der Sicherheitschef von Iwo da am Pfingstsonntag nichts zu tun hätte. Ja. So, wenn er dann einfach am Fußball schaut, immer noch überlegt, so ein bisschen schwarzmalerisch, das wäre schon... Nicht nur für den FC St. Gallen, sondern für den Schweizer Fußball wäre das absolute Worst-Case-Szenario, wenn in dem Final startlos ein Uschi Iwo da vor 5.500 Zuschauern spielen würde.
Es gibt ja immer wieder die Stimmen von Leuten, die sagen, der Schweizer Fußball ist schlecht für eine 12er-Liga. Und wenn es dann jetzt würden 2 Challenge-League-Mannschaften im Cup-Final schaffen, dann, ja, dann müssen wir halt wirklich nochmal über eine Aufstockung diskutieren von dieser Liga.
Genau. Oder ja, ich habe gesagt, wenn der Schweizerische Fußballverband seinen Schiedsrichter nicht sagt, dass es mindestens 4 Penalty pro Superligist gibt, wenn sie hinten liegen, dann macht er seinen Job nicht richtig.
Ja, das ist auch gut. Fürcht's doch von dem? Von einem Cup-Final?
Ich weiß gar nicht, ob ich dort eingeteilt war. Es war ultra mies. Also dann musst du ja überlegen, das ist dann ein Europacup-Startplatz. Also... Nein, das war, aber es liegt an St. Gallen. Also, ich meine, alle die Superligisten, die da raus sind gegen die Challenge-Ligisten, sind einfach selber schuld. Aber es spricht schon nicht für die Qualität der Liga und für die Ernsthaftigkeit von gewissen Mannschaften.
Das ist ein wunderbarer Übergang zum FC Luzern. Mhm. Das ist das erste Spiel nach unserer letzten Folge. Dass der FC Luzern in Lausanne verliert, ist mega logisch, weil wenn sie ein Spiel vom Jahr gegen uns hatten, dann sackt halt auch die Emotionen ein bisschen ab und hast die Spannung nicht mehr. Darum kamen die dann gegen Lausanne Uschi raus. Und trotzdem haben sie uns wieder wehtun in dem ersten Spiel von der Rückrunde für uns jetzt. Oder nach Genf kommt dann Luzern, oder?
Ja, und es ist sind wieder verschenkte Punkte in den letzten 10 Minuten. Also wir haben es gegen Servette ja schon gekannt, wo wir, glaube ich, nach 81 oder in der 81. Minute 2-1 geführt haben. Und jetzt in Luzern, wo man bis zu der 86. Minute sogar 2-0 geführt hat. Und wieder gibt man die Punkte am Schluss aus der Hand. Damals lange jetzt für ein Unentschieden, aber gleich fühlt sie sich auch wie Niederlage.
Florian, hast du das Gefühl, hat der FC St. Gallen in den ersten zwei Rückrundenspielen Chance auf einen möglichen Meistertitel verspielt?
Ja. Punkt. Ja. Und ich habe eine Frage an euch, weil ich eben St. Gallen zu wenig im Stadion gesehen und die Frage habe ich mir aufgeschrieben. Also ein Fitnessproblem kann das Team ja eigentlich nicht haben, oder? Dann bleibt noch die zweite Variante. Ist das jeweils Angsthasenfußball in der zweiten Halbzeit? Weil, wenn wir von Statistiken sind, ich rate das jetzt nicht an, aber ich habe es vorher gemacht in unserem Podcast und es kommt scheiße daher, weil es sind 200 Zahlen. Aber wenn man jetzt die ersten Match von dieser Saison anschaut, St. Gallen immer in der ersten Halbzeit, Expected Goals, tut so Chancen aufrechnen, das heißt nicht die ganze Wort, aber doch, man sagt immerhin, man hat Abschlüsse, wie gut sind die. St. Gallen immer besser als der Gegner. Zweite Halbzeit der Gegner immer besser als St. Gallen und zum Teil massiv besser. Also die Chancen von der Gegner, also die Chancenqualität von der Gegner verdoppelt sich mindestens bis gegen Luzern ist es mal 22, weil Luzern in der ersten Halbzeit glaube ich gar nichts gemacht hat und in der zweiten riesige Chancen gehabt. Und ich habe es auch gegen Basel, finde ich die erste Halbzeit, also der Start ist noch super stark. Die erste Halbzeit eigentlich gut, ohne dass jetzt da wahnsinnig, dass man das Gefühl hat, sie müssten gerade 3-0 führen, aber Basel klar dominiert. Anfangs zweite Halbzeit denke ich, ja, die sind ein bisschen tief. Warum denn? Warum werden die so passiv? Dann kommt es 1-1. Ich finde zu Recht, also Basel hat sich das verdient. Nachher sind sie aber wieder gekommen, St. Gallen. Und auch verdient gewonnen. Aber es tut mir ein bisschen der Ausreißer zu sein. Sonst ist irgendwie so, man geht in Führung, man ist die erste Halbzeit gut und dann wird man so, rutscht man irgendwie so zurück und wird so ein bisschen komisch passiv. Und, aber das eben die sehen sie häufiger. Und was liegt denn das?
Ja, jedes Spiel schreibt ja schon eine eigene Geschichte. Oder? Jetzt gegen Genf habe ich so das Gefühl, ja, das ist blöd, kassierst du gerade in der 46. Minute. Aber dort passiert dann ja nachher bis zu dem Wahrentscheid passiert wenig bis gar nichts. Einfach. Es blinkt einfach so daher, dieses Spiel. Oder? Nachher finde ich schon, hast schon recht. Also, es ist auch statistisch beleidigt, dass man irgendwie in der zweiten Halbzeit federn lässt. Ich glaube, von der Mannschaft selber, vom Trainer, wird das einfach immer so ein bisschen kommentiert mit, man kann halt nicht 90 Minuten die ganze Intensität behalten und dass irgendwann die Gegnermannschaft, die spielen ja auch Fußball und die kommen dann halt auch mal zu Chancen. Man tut es ein bisschen so erklären. Was ich noch ein bisschen finde, ist, dass unsere Kaderbreite schon noch etwas, jetzt, wir haben schon nicht mehr so die gleichen Möglichkeiten, zum noch Spieler von der Bank bringen, aber das erklärt nur die Hälfte davon, weil wir haben ja wirklich oft gerade auch, wenn wir auf Gäste los an den Augen wollen mit reinnehmen, haben wir nach der Pause, Sam, du hast mir heute im Zug gesagt, hey, wie wir nach der Pause rausgekommen sind, hat mich so genervt. Wie erklärst du das Studio?
Ich bin schon der Meinung, man muss ein bisschen aus verschiedenen Aspekten oder Gesichtspunkten betrachten. Im Spiel gegen Basel wundert es mich nicht, dass Basel dann gleich in der zweiten Halbzeit auch Chance hat, weil die Mannschaft ist qualitativ auch einfach sehr, sehr gut. Ich glaube, man kann nicht gegen Basel individuell schon.
Individuell also schon, ein Duran, aber als Team im absoluten Loch. Aber ja.
Da sind sie, aber wenn Duran will, musst du gleich können verteidigen dass, oder ein Traoré, dass die ihre Chance irgendwann überkommen. Ich glaube, da kannst du als FC St. Gallen nicht 90 Minuten verhindern. Mich nervt aber das schon mehr in der Meisterschaft, wo du sagst, gegen vermeintlich schlechtere Gegner. Also ich habe mir wahrscheinlich 7 Punkte ausgemalt aus den letzten 3 Spielen. Jetzt sind es 2. bedeutend weniger. Und da nervt es mich schon mehr. Im Göpp ist dann gleich so die Ernsthaftigkeit, wo du weisst mit Mubis am Schluss, weil sonst bist du halt draussen. Ich frage mich, ob die Mängel in der Meisterschaft ein bisschen verloren geht. Wir haben zwar auch schon darüber geschwätzt, dass die Mannschaft viel erwachsener ist, als sie auch schon war. Aber dann das, was du angesprochen hast, wie man aus der Pause rauskommt, dass man dann nachlässt, dass man halt auch viel Platz zulässt im Mittelfeld, wo der Gegner halt dann auch so eine gewisse Dominanz kann aufbauen und Druck aufbauen, mit Tempo auf Kette zulaufen. Ich glaube, das sind schon so ein bisschen Faktoren, wo man vielleicht nachlässiger wird und dann den Gegner halt auch einfach ins Spiel bringt, obwohl es gar nicht nötig wäre. Und das ist für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt für
Was mir noch auffällt, ist, dass mir beklagt sich in St. Gallen schon oft über so die englischen Wochen. Das ist jetzt unter Eno Maaßen ist das etwas, wo immer wieder Thema oder einfach ist, es gilt das Hauptargument. Oder auch jetzt wieder, jetzt haben wir Mittwoch IBE daheim, in IBE geht es genau gleich, wobei IBE vielleicht noch eher Kader hat, wo auf englische Woche sollte zumindest ausgelegt sein. Dann haben wir das Nachholspiel gegen Vinti, so hat unsere Rückrunde gestartet, wo schon denkbar schlecht irgendwie. Aber wir hadern dann schon so ein bisschen mit dem Schicksal. Aber dann, so die englische Woche, ist dann schon einfach eine Frage von Kaderbreite und Energie, ob die wirklich jedes Mal auf den Platz bringen. Hast du noch ein anderes Argument, wo du deine Statistik könntest?
Also das heisst, ihr wollt nicht in Europa gehen?
Ja,
wir schon.
Spieler
also,
nicht.
Spieler nicht, ja. Das finde ich immer so lustig, wenn du spielst die ganze Saison drum, dass du dann irgendwie in Europa Cup kommst und nachher denkst, oh, schon wahnsinnig viel Spiel und so. Und das Reisen, das macht auch extrem müde. Ja, ich habe es interessant, also ich glaube, dass so gesehen zu haben, vielleicht, wenn du zweite Halbzeit ist, man schon mit dem Laptop so ein bisschen beschäftigt als Journey. Also St. Gallen spielt ja extrem das 1 gegen 1, oder? Also am Anfang gesagt, hat jeder einfach seinen Gegner, also einfach. So, jeder hat sein Gegenspieler und am Säckel oder noch. Und Stefan Lichtschein hat das so mega clever probiert auszunutzen. Wo ich auch denke, wieso wird man andere Gegner nicht häufiger, indem er seinen Mittelfeldspieler gesagt hat, wir gehen alle auf die Seite. Und dann rennen alle St. Gallen auf die Seite. Dann ist wie ein Vorhang so aufgegangen. Mhm. Und der Pass in der Mitte war immer frei, das Dumme war. In der Mitte ist der Albion noch jetzt gestanden. Und dann kann der Plan nicht aufgehen.
Ja.
Ich sage jetzt, wenn du dort Alessandro Vogt hättest, könnte der Plan aufgehen. Also das ist eigentlich noch lustig gewesen. In der zweiten Halbzeit, natürlich kannst du nicht, also als Schweizer Team vermutlich schaffst du es nicht, 96 Minuten immer 1-1 wie PSG, dann immer nachzufräsen. Und wahrscheinlich fällt so wieder der Plan B, ist dann, ja, wir lassen uns tief fallen. Und das können sie nicht so richtig gut. Das habe ich so das Gefühl gehabt. Und nachher war 1-1 und dann sind sie wieder höher gekommen, dann sind sie wieder ecklig geworden und prompt hat Basel wieder Probleme bekommen. Und wahrscheinlich in der Liga finden wir dann so ab Minute 50, 60, es ist jetzt anstrengend und ich weiß es nicht.
Ja, Luzern, Alessandro Vogt, das passt einerseits, weil er den Riesenstrich dort, also das ist einfach so ein richtig ästhetisches Goal von einem Stürmer, oder? Also, wie er die in lange Ecken hinterzieht mit irgendwie 130 km/h. Grossartig, Alessandro Vogt, ein grosses Thema, nicht nur regional, sondern auch national. Florian, mir nimmt da schon mal noch deine Einschätzung wunder. Das ist ein heiß diskutiertes Thema in St. Gallen, dass der Alessandro Vogt das fixierte Preisschild angeblich hat von diesen 2,5 Millionen. Ich bin schon der Meinung, dass man da Fehler gemacht hat. Das dürfte eigentlich nicht sein, dass er das Preisschild schon fix hat. Wie schätzt du das ein?
Wow, das finde ich ultra schwierig. Also, einerseits dürfen wir dem Verein schon zu gut halten, dass niemand damit gerechnet hat, dass der so explodiert. Und ich weiss nicht, wie die Verhandlungen gewesen sind. Hat der Alessandro Vogt oder sein Berater, haben sie schon die Möglichkeit gehabt, bei einem anderen Club zu unterschreiben? Also weißt, ist schon, keine Ahnung, ist vielleicht IB da gewesen oder Basel? Ich weiss, es ist jetzt ins Blaue rausgeredet. Mhm. Und hat der Club sozusagen wie die Pistolen auf der Brust gehabt. Also entweder wir gehen und dann gibt es eine Ausbildungsentschädigung und das ist es gewesen. Oder wir verlängern, aber dann wollen wir eine fixe Ablösesumme und dann sagst du, okay, 2,5 Millionen für einen, der noch keine Match gemacht hat in der Super League, tönt okay. Und dann passiert halt der Seich oder aus Lässigen, der wird einfach super und dann hast du das Preisschild dran. Ich finde auch im Schnitt fixe Ablösesumme ist ein Notfallszenario, aber wie wenn du halt mit einer anderen Sache, oder du kannst mit dem Lohn nicht so weit rauf, oder, also das ist ja eine Märkte, es gibt ja 100'000 verschiedene Klauseln, die du kannst reinschreiben, oder?
Es lohnt sich schon, Sam, um so ein bisschen darüber spekulieren, weil ich nehme auch eher an, es war so ein Notfallszenario, weil der Fixvertrag, also dass er den Profivertrag überkommt, die Nacht ist relativ spät gekommen. Kurz vor Saisonstart, nachdem er das ganze Trainingslager schon mitgemacht hat.
Wenn ich mich da gefragt habe, wir reden ja in dieser Konstellation immer davon, wer hat sonst noch Interesse gehabt. Meine Frage ist, geht mehr in die Richtung, hätte ein Alessandro Vogt vor dem Profivertrag bei St. Gallen überhaupt einen Markt gehabt? Man, der ist diverse, bei diversen U-Mannschaften gescheitert, hat nie in einer U-Nationalmannschaft gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn so viel Verein auf der Liste gehabt, weil wirklich einen Leistungsausweis hat er ja nicht gehabt. Dann hat er das eine halbe Jahr, glaube ich, bei U21 gehabt, wo er getroffen hat, und dann hat er mit ins Trainingslager. Von dort ist meine Frage schon, wie viele Mannschaften haben ihn überhaupt gesehen und wieso hat man ihn als so attraktiv befunden? Das ist für mich schon nicht ganz schlüssig herzuleiten.
Für viel statistische Wert, wer weiß, so ein bisschen Union Saint-Gilloise-Style, oder? Wo du auch in der untersten Liga einfach gehst, Statistiken anschauen und das Profil, das du willst, dann willst du zugreifen. Das wäre meine einzige Erklärung, die ich habe, sonst.
Ja, weißt du, und es ist für andere Clubs ist das nichts, also ob sie einen Alessandro Vogt unter Vertrag nehmen oder nicht, das merken die gar nicht. Und wenn du jetzt dein Profil anschaust, gross, kräftig, technisch okay, schnell und unter 20. Damals gewesen.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, aber so. Und das kann sein, da sieht einer, also und ich meine, da müsst ihr, also die Promotion League, die wird durchgescoutet. Du hast auch Datenanalyse in der Promotion League, also kannst du auch Hochintensitätsläufe nachschauen und so weiter und so fort. Und da kann es nur sein, aber dass ein Serie A-Club oder ein Serie B-Club sagt, hey, der hat ein Profil, das ist interessant, nehmen wir in unsere 200 sonstige Jugend-Datenbank und machen einen Gamble, wir setzen eine halbe Million auf den Alessandro, wenn er explodiert, verdienen wir, und wenn nicht, who cares? Und weißt, also es gibt ja so viel, also beim FCZ hat am Wochenende der Herr Nwendo das Spiel für Basel entschieden, indem er dem Herrn Schmid auf den Fuss getrampt ist. Der ist irgendwie aus der U19 von Servet nach Italien und dann zu Etoile Carouge. Und jetzt ist er beim FCZ. Also weißt du, was ich meine? Warum ist der in Italien gelandet? Der hat auch nie. Also, der ist gross, technisch nicht so schlecht und relativ schnell. Fertig.
Manchmal ist es unerklärlich, wie die Wege einfach so gehen. Und vielleicht auch viel auf Basierten hat einfach auch auf Zufall, dass der Scout vielleicht auf den Spieler stoßt irgendwie und dann eben, wie du sagst, machst du mal den Gamble und schaust mal.
Ja, oder nicht einmal, also du hast einfach das Profil und du sagst, in diesem Profil nehmen wir 10 und wenn einer funktioniert, dann ist das super und die restlichen 9 gehen dann halt so Etoile Carouge oder so.
Jetzt wird der Vogt ja größt oder höchstwahrscheinlich im Sommer für die 2,5 Millionen zu Hoffenheim wechseln. Für Hoffenheim 2,5 Millionen ist ja praktisch kein Geld. Also für Bundesligist ist das kein Risiko. Und das Gleiche hat St. Gallen ja eigentlich auch gemacht mit dem Virinaz. Holst du jemanden aus der vierten deutschen Liga, wo du ausgefühlt hast, hey, der ist gross, jung, die Attribute erfüllt, die du vorher aufgezählt hast. Ist natürlich alles in einem viel kleineren Maßstab, aber schlussendlich holst du auch einen relativ günstigen Stürmer, der unbekannt ist, versuchst ihn entwickeln und versuchst ihn nachher wieder weiterverkaufen.
Und Kameras zeigen, dass man weiss, es wird aufgenommen hier, es hat auch ein Wahr irgendwo wird aufgenommen. Das ist für den Antonio Virinaz auch
ein Bärendienst hat uns dort geleistet.
Ein super Derby
gewesen. Ja, der ist wirklich sehr bitter. Aber du musst jetzt zurück zum Alessandro Vogt. Ich finde, der Verein kommuniziert sehr, sehr offensiv, wenn es darum geht, um Alessandro Vogt bei jeder Frage, die kommt, nochmal zu sagen, ich glaube, wir fänden es alle besser, wenn du da bleiben würdest. Also, weißt du, ein Eno Maaßen, der sich sehr klar positioniert, der sagt, er müsse eigentlich noch in St. Gallen bleiben. Also, der Spieler muss selber entscheiden, aber für seine Entwicklung ist er überzeugt, es wäre besser. Ein Lukas Görder sagt das im Interview als Captain. So aus dem Präsidium raus hat man schon so ein bisschen Stimmen gehört. Dann frage ich mich einmal, hat er jetzt vielleicht einen Alessandro Vogt noch? So, oder wenn es so wie schon klar wäre, dann müsstest du dich ja gerne mehr dazu äußern, oder? Aber sehen Sie noch irgendwie eine Restchance, dass vielleicht einfach der Alessandro Vogt als Mensch überzeugen könnte? Weil der Berater, der hat eh einen anderen Plan, grundsätzlich, aus der Natur von der Sache raus. Oder würde man da vielleicht einfach auch gegen aussen so ein Statement setzen mit, hey, mit unseren Jungen gehen wir so um? Das ist dann so eine Interpretationsfrage.
Ich glaube, es ist das Zweite. Ich sage, da ist alles relativ entschieden. Und wenn ich als Vogt Möglichkeit hätte, im Sommer in die Bundesliga, würde ich es, glaube ich, auch machen.
Bin ich ganz bei dir. Und der Fußballer überlegt sich auch immer, nächste Woche schien Wadenbeinbruch, kommt dann Hoffenheim nochmal.
Ja. Und wenn, wenn du mal in der Bundesliga gewesen bist, hast du ja wie so ein gewisses Gütesiegel, was es dann auch wieder attraktiver macht, um vielleicht bei anderen Vereinen reinzukommen oder auch einfach einen gewissen Lohn einfach fordern. Solange der in der Super League spielt, wird er auch nie viel Geld verdienen.
Ja, und also du musst einfach das Momentum nutzen. So ehrlich muss man sein, wenn, wirklich, wenn deine Aktie gerade zu oberst ist, dann ja, im Optimalfall verkaufst du die Aktie oder als Spieler machst du eben den nächsten Schritt. Wir haben ja als Anti-Beispiel jetzt gerade in St. Gallen mit dem Christian Witzig, wo sein Nazi-Debüt hat, muss sich dann im dümmsten Moment verletzt, wo es wirklich um einen Transfer geht, wo jetzt irgendwie ja, gefühlt seit dieser Saison sich selber hinten anrennt und gerne nicht mehr so recht weiss, wie er soll shooten. Ja, wäre eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, dass er den Transfer machen muss. Vielleicht eine zynische Frage, Florian.
Also für die bin ich zuständig. mehr zynische Fragen.
Als Alessandro oder als FC St. Gallen. Jetzt hast du einen Alessandro Vogt, gut, ist im Sommer weg für 2,5 Millionen. Hat jetzt auch nicht in jedem Spiel den super Impact. Muss man überhaupt noch auf ihn setzen? Wir könnten jetzt auch ein halbes Jahr blöd gesagt auf der Bank schauen, wenn du merkst, jetzt hat er gerade ein bisschen Bass und schon den nächsten Jungen aufbauen für die nächste Saison. Der Gedanke an sich ist ja nicht falsch.
Ich schaue schnell auf die Tabelle und ich glaube, jedes Goal zählt, oder?
Ja.
Und das ist halt schon, das finde ich, hat schon eine, das ist etwas, was viele junge Stürmer nicht haben. Das ist der Abschluss suchen sofort. Also das Goal gegen Luzern hat vorher eine ganz ähnliche Szene, wo er probiert, den Ball mitzunehmen und am Gegner vorbeizugehen und glaubt nicht, merkt nicht immer, dass es eine Goalchance könnte sein. Und beim zweiten Mal sagt er, okay, dann schieße ich halt. Und du merkst ja, der Verteidiger ist komplett überrascht, dass der gerade schießt. Der denkt, aha, ja, ich habe ja die Höhe, jetzt muss ich schauen, dass er nicht außen an mir durchgeht. So. Und das ist schon eine Qualität. Und das kannst du nicht einfach draussen lassen. Nein, finde ich jetzt nicht.
Also bin ich verstanden. Ich sehe es gleich. Aber den fiesen Gedanken könnte man ja.
Ja, aber dann müsstest du ja schon einen haben, wo du sagst, okay, aber der ist jetzt mindestens auf dem Niveau vom Alessandro Vogt von der Saisonvorbereitung. Und sonst schwächst dein Team.
Korrekt. Und, also ich sehe es genau gleich.
Ja, und so wie der Fußball angelegt ist von St. Gallen, es ist schon darauf angelegt, dass man nicht stundenlang im gegnerischen Strafraum steht und sich den Ball hin und her kügelt. Und du bist schon darauf angewiesen, dass die vorne mit diesen paar Bällen, die sie bekommen, Tag etwas machen.
Und wir haben jetzt auch gestern im Spiel gegen Lausanne gesehen, dass die zweite Garde mit Besi und Efekele halt schon noch nicht gleich gefährlich ist wie Balde und Vogt.
Ja, also ich verstehe, ein Vogt ist gesetzt und eben die Kaderbreite haben wir schon ein bisschen angesprochen, wo, ja, aber ist dann halt mutig, St. Gallen ist jetzt wieder formiert auf Junge. Man hat den Weg dann irgendwann mal ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Jetzt kommt man wieder auf den zurück, oder? Und ist ja schon aufgegangen. Zum Beispiel sie oder Hai, wo Diego Besio dann auch das Spiel entscheidet.
Hat mir übrigens auch gegen Basel gefallen. Mhm. Er ist reingekommen und er ist ja gerade so in dieser Situation reingekommen, wo Nein, Quatsch, jetzt Hafenkäse. Es ist gegen Luzern. Es tut mir leid. Gegen Luzern hat er mir gut gefallen. Weil dort sind sie massiv unter Druck gekommen und dann hat er so eine Phase gehabt, wo sie ihm haben können den Ball spielen und er hat vorne auf den Fudi rausgedrückt und dann einfach gewartet, bis er von hinten am Boden gedrückt worden ist, der Freistoß geholt und dann haben sie wieder First Down wie im Super Bowl.
Ja.
Oder?
Hat sich ja bei dem Freistoß, wo du ansprichst, hat er sich ja auch gefreut, als hätte er ein Goal gemacht.
Genau, hat sich gefreut, als hätte er ein Goal gemacht. Da zu Recht, weil seine Mannschaft hat jeden Meter gebraucht, wo sie können den Ball behalten. Aber ja, sorry.
Nein, alles gut. Jeder Input von dir. Genau. Immer willkommen. Inputs gibt es nicht nur von
Schleimer.
Inputs gibt es nicht nur von den Gästen hier am Tisch, sondern auch auf Facebook. Ich habe wieder mal einen Kommentar von der Woche.
Ich freue mich immer über einen Kommentar von der Woche.
Ja, und zwar nach dem Luzern-Spiel war einer Bus verrückt. Und der hat dann geschrieben, also ich habe noch ein bisschen korrigieren, weil sehr viele Rechtschreibfehler, aber ich tue jetzt so die von mir korrigierte Version veröffentlichen.
Hast du zensieren oder nur korrigieren?
Ja, nein, Double ist in Ordnung.
Ja, Double ist in Ordnung. Ja,
genau. Er hat nämlich geschrieben, ein grösseres Double als ein Masse musst du suchen. Wenn die Dummheit gross machen würde, könnten die Trottel knüllen, um den Mond zu küssen. Grossartig. Ja,
es gibt nicht viele Gründe, dass ich Facebook nach wie vor gut finde, aber Kommentarspalten unter Fußballresultat ist einer der wenigen Gründe.
Das ist eine grüne Wiese, wo du kannst gehen.
Okay, ich habe zuerst gedacht, das sei ein Kommentar an euch, aber...
Nein, da geht es an die Mannschaft.
Nein, wir belustigen uns so.
Nein, im Hörnli belustigen wir uns nur über andere, nicht über uns selber.
Okay, das finde ich gut.
ja, Lausanne-Spiel, du hast angetönt, du hast einen Stürmer wo eben dort vorne muss stehen. Einer, der auch wirklich immer viel dort vorne steht, aber meistens einen Schritt weiter zum Goal wie der letzte Verteidiger, ist der Alio Balde. Ja. Der hat eine gewisse Tradition jetzt.
Der Balde wäre, glaube ich, der grösste Gewinner, wenn man in der Schweiz auch die Premier League-Regeln einsetzen würde, dass der VAR bei abseits 5 cm Toleranz hat. Auch da wieder Statistik, frage dich, Florian, weißt du, ob es jemals aufgeführt worden ist, wer am meisten Abseitsgoal in einer Saison gemacht hat, die nicht gezählt haben? Ich habe die Statistik nicht gefunden. Ich habe sie gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden.
Könnte ich dir jetzt auch nicht sagen, wo das die gibt. Aber es ist lustig, auch heute Morgen gesagt, wenn man dem Alio Balde jetzt noch die Offside-Regeln erklärt. Also jemand hat ihm ja schon erklärt, dass Goal auch zählen, wenn der Ball flach reinrugelt, oder? Mhm. Ich glaube, das hat er jetzt begriffen.
Ja,
das ist hilfreich.
Haben wir gestern gesehen.
Ja, aber er hat schon ein paar, wo ich wirklich gedacht habe, die hat er früher noch 80 Meter übers Goal droschen, weil man muss festschießen, wenn der Ball schon mal vorne ist. Und wenn man ihm jetzt noch erklärt, dass mit der Offside-Regel, also es gibt ja, ich finde die, wo noch losläuft, weißt du, aus dem Mittelfeld mit ein bisschen zu früh, das ist ja eine Abstimmungsfrage und so, da kann man sicher auch noch die Laufwege, also wenn du so ab und zu Champions League schaust, dann siehst du, so wie, was die Stürmer so für Bögen laufen, damit sie sozusagen aus dem Offside starten, hinter der Verteidiger gehen und dann wieder, also und dann eben genau in dem Moment lossäckeln, wenn der Pass gespielt wird. Aber ich meine, das Kopfgoal, er schaut ja in die Reihe, also der letzte Gegenspieler steht ja zwischen ihm und dem Ball und dann hat es noch eine 5-Meter-Raumlinie, wo man sich durchaus dran kann orientieren.
Du müsstest halt mal runterschauen.
Ja, oder irgendjemand anschauen und wenn er einen halben Meter weiter hinten ansteht, macht er den Ball auch rein.
Ja, hundertprozentig. Ja, es ist eigentlich ein hundertprozentig, weil der Ball vom Vogt kommt dort super. Ja. Über dort bei dem Lattenschuss auch noch steht, könnte man wirklich auch noch vorstellen. Da haben wir dann keine Nachaufnahme gesehen, wo wirklich steht oder nicht. Wir diskutieren ja, ob man in Zukunft möchte die Abseitsregeln so revolutionieren, dass einfach das letzte Körperteil eigentlich vom...
Wäre eine absolute Katastrophe.
Ja. Ich bin noch Fußballschiedsrichter, ich habe keine Ahnung, wie das wir wollen umsetzen in der Zweitliga oder zweiten Inter, keine Ahnung. Wirklich, da werden wir wirklich nur noch röteln. Respektive für die Assistenten dann besonders schwierig. Aber dann wäre ein Alio Balde natürlich, da wäre, also, wir haben vorher im Zug gesagt, eigentlich ist er allen einfach einen Schritt voraus. Wortwörtlich. Weil, wenn die Regel dann kommt, dann.
In der Schweiz hat es übrigens auch Toleranzgrenzen. Man weiß nur nicht, wie gross das die ist.
Ja.
Nein, weil die Linien, es sind ja keine automatisierten Computerlinien wie in der Premier League, wo du wirklich so Millimeter machst. Und die werden ja von Hand gelegt. Und weil sie von Hand gelegt werden, haben die eine gewisse Dicke. Und selbst Schiedsrichterchefs in der Schweiz wissen nicht genau, wie dick das ist. Also man hat eine eingebaute Toleranzgrenze. Sie haben es mal kürzlich erklärt. Die Linie ist auch immer relativ dick eingezeichnet. Und solange dass der Körperteil vom Stürmer noch in dieser Linie inne ist, ist es nicht Offside. Und wie viel das genau auf dem Platz ist, aber so eine sogenannte Spatzung hat es, also auch in der Schweiz, weil wir technisch nicht so weit sind.
Ich frage mich auch, wie genau, dass man, wenn man das Standbild muss auswählen muss, wie genau, dass man kann sagen, bei welchem von diesen 25 Frames pro Sekunde, wo da gefilmt wird, dass jetzt der Ball genau den Fuß verlässt. Weil wenn zwei Spieler in eine unterschiedliche Richtung rennen mit 16 Stundenkilometer und du bist ein 25 früher oder später, dann sind das 15 cm.
Ja, es gibt also zwei Sachen dazu. Sache Nummer eins, man hat ja das an der WM 2024 ausprobiert, mit dass wie eigentlich eine Linie ausschlägt, wenn der Ball einen Touch überkommt, oder? Also ein neues technisches Mittel. Und das Zweite, was man noch geheißen hat, ist ja, die ganz genaue Abgabe, Ballabgabe, die hat viel weniger Auswirkung eigentlich wie die Linie. Da bin ich aber nicht einverstanden. Also ich habe das Gefühl, die Ballabgabe hat schon wirklich Relevanz, ob dann die 5 oder 10 mm über einen steht oder nicht. Aber bis wir das in der Schweiz werden erleben, ja, geht es lang, weil zuerst kommen wir alle grossen Ligen dran. Und wir diskutieren ja jetzt schon über den VAR, ob man dem noch mehr Kompetenzen soll geben soll, wie eben Eckball oder gelb-rote Karte. Ich glaube, das ist auch mitbekommen, oder? Mhm. Wie stehst du zu dem?
Eckball, also gelb-rote Karte. Ich finde, wenn es um Platzverweis geht, finde ich schon. Also zum Beispiel Zürich gestern hat, also Basel hat mir so eine gelb-rote bekommen. Leo Leroy zieht und dann denkt der Schiedsrichter, ja, es ist 47. Minute, die Hälfte vom Stadion sitzt noch gar nicht oder ist noch gar nicht auf seinem Platz. Wenn ich jetzt noch gelb-rot gebe, sieht nicht gut aus, aber ja.
Aber spätestens bei Eckball kommst du vom 100.
Nein, 1000. Es ist, ja.
Ja.
Also vor allem, ja, wenn du schon siehst, wenn sie 3 Minuten brauchen, zum, was ist in Winterthur, wenn sie 3 Minuten braucht für irgendetwas. Und ich denke, ja, aber Jungs, also wenn das 3 Minuten lang mit anschauen, dann vermutlich lohnt das einfach so, wie es gewunken worden ist auf dem Platz.
Also aus deiner Jobrolle heraus, verstehe ich natürlich, gerne rote Karte, super. Also da gibt es noch wieder 10 Geschichten mehr pro Wochenende. Die lohnt sich wirklich sehr gut verkaufen, da bin ich überzeugt. Als Fansicht, ich will nicht, dass der VAR noch mehr Kompetenz bekommt. Also es nervt auch jeden Fußballer, es nervt auch jeden Trainer und irgendwie machen wir den Fußball ja eigentlich für uns und so für die Fans und für die, die spielen, logischerweise. Entsprechend ja, wäre ich eigentlich froh, wenn der VAR nicht noch mehr Kompetenzen überkommt, ausser mit einer Idee, die ich habe, Florian, dann nicht mit deiner Meinung wundern, Sam, deine natürlich auch. Was ist, wenn man den VAR eigentlich einfach so der ChatGPT zur KI ersetzt? Also wir haben eine Situation und dann geht es darum, ist es Penalty oder nicht. Wir schicken das Video dem KI-Bot schicken und dann kommt vielen Dank für diese spannende Szene. Jeder auf dem Bildschirm im Stadion kann das mitverfolgen. Aus diesen Argumenten entscheide ich mich hier für Penalty und gut ist.
Kommt sicher.
Oder?
Ich nehme schon an, dass es kommt. Im Moment habe ich das Gefühl, könnte es interessante Entscheidungen geben.
Aber die gibt es ja auch so.
Man hat das Gefühl, es könnte auch sein, dass Gemini dann einfach eine Packung Pommes bestellt oder so, wenn sie gerade irgendwie... Also.
Es könnte auch 3 Handlungsempfehlungen geben und nachher können alle die Fernbedienung unter dem Sitz führen und auch B oder C drücken.
Ja, genau. So Next Level, oder? Genau. Was sagst du dazu, Sam? Hast du das Gefühl, ist es ein bisschen humoristisch, aber ich habe schon das Gefühl, manchmal habe ich mir das wirklich ja, den Gedanken durchgespielt und das Gefühl gehabt, ich glaube, an einem ChatGPT oder was auch immer, einfach irgendeine KI, würde ich eher, also meine Akzeptanz ist ja wie grösser wie bei einem gewürfelten Menschen, der dann halt wieder dort hockt und je nachdem, ob er heute Mittag einen Schnippo bekommen hat oder noch einen Fitness-Teller, dann nachher entscheidet, darum da drücke ich jetzt mal mein rotes Knöpfchen oder nicht.
Ich glaube, bei diesen Schwarz-Weiß-Entscheid wie Abseits oder all dem, was irgendwie errechenbar ist, müsste es relativ, also verhältnismäßig einfach umsetzbar sein. Und ich glaube, es wäre auch einfacher für den Dani Wermelinger, wenn er sich nicht alle 2 Wochen mit öffentlichen Entschuldigung am Montag macht.
Ich könnte einfach sagen, ja, KI.
Das war dann der KI Wermelinger, wo sich dann gerade direkt schon während der Entscheidung schon keine Entschuldigung dafür, was für eine Entscheidung, dass das jetzt falsch entschieden hat, vermutlich. Zu 74,75% ist es vermutlich doch falsch gewesen.
Zurück zum Sportlichen. Was hast du das Gefühl, Florian, jetzt eben 3 Spiele sind gespielt, wir haben ein Nachholspiel gegen Vinti. Wir sind jetzt in dem Göpp-Halbfinal. Das nimmt schon so ein bisschen Druck für den FC St. Gallen so ein bisschen weg. Wir hätten noch eine Chance auf einen Titel. Wir könnten jetzt auch in der Liga so ein bisschen, ich sage jetzt, so ein bisschen mit weniger Druck einfach, wir könnten einfach spielen. Was hast du das Gefühl, wo landet der FC St. Gallen ins Jahr?
Boah, okay. Du, eigentlich ist es ja, der Abstand ist ja schon relativ gross, oder? Also der dritte Platz, also der erste Platz ist weg an Thun, der zweite geht an Lugano. Dann musst du Dritter werden. Aber auch vom Anspruch von diesem Club an sich selber, oder nicht? Also ich finde schon.
Also ich glaube, wir hätten auch vor der Meisterschaft hätten wir einen dritten Platz hätten wir grundsätzlich unterschrieben.
Und von der besonders, oder? Wir ja. Sind ja eher skeptisch, also eigentlich alle in St. Gallen.
Aber gleich ist es so ein bisschen bittersüß jetzt das Ganze.
Es ist eine riesige Chance, die vergeben worden ist. Sorry. Und alle anderen liegen auf dem Rücken und lassen sich den Bauch kraulen.
Ich glaube, wenn der FC Thun Meister wird, rege ich mich noch mehr darüber auf, dass St. Gallen nicht ist. Weil dann hast du schon mal ein Jahr, wo es nicht eins der grossen Teams ist und dann bist du es halt nicht selber. Dann macht es für mich wahrscheinlich noch schwieriger, zum das Ganze einordnen oder akzeptieren wahrscheinlich.
Kommt noch dazu, dass der FC Thun und der FC St. Gallen sehr ähnlichen Fußball spielen. Nur Thun noch mal ein bisschen erfolgreicher und das lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass es halt ein Phänomen ist. Dass die Mannschaft jetzt in Thun...
Ich finde, sie shoot es besser.
Ja.
Wirklich?
Inwiefern?
Ich finde, sie sind. Die Offensive ist weniger auf. Also für mich, das 1-0 St. Gallen gegen Basel ist so St. Gallen in a nutshell. Der Lukas Daschner, der ein begnadeter Fußballer ist, eigentlich spielt den Ball 200 Meter hoch, führen Richtung Eckfahne, dort prallt er irgendwie einmal ins Schienbein oder so, Einwurf. Und dann wuseln wir sich durch und dann im Strafraum schneller Abschluss, Goal. Also Idealzustand, mega viel Meter gemacht mit wenig Pass. Hinten muss man gar nicht aufmachen. Also man hat sozusagen, man probiert eigentlich den Zeidler-Fußball mit zweiten Ball und so. aber ohne das grosse Risiko. Also schieben nicht alle führen, weil man bleibt eben hinten so und dann schießt man das Goal. Thun hat vorne viel mehr Bewegungen im Angriff. Viel mehr. Und ist auch zum Teil, hat auch zum Teil längere Ballbesitzphasen. Und die letzten Matches, die sie gemacht haben, gehen sie die ersten 25 Minuten, sagen sie dem Gegner, hey, wir machen dich kaputt. Und zwar richtig. Du kommst gar nicht hinten raus, du bekommst den Ball gar nicht. Und das ist eine rechte Entwicklung. Und Thun wirkt auf mehr Variabler im Offensivspiel. Und in der Defensivphase ist für mich klar, was Thun will machen. Und bei St. Gallen komme ich noch nicht so draus. Und darum finde ich, nein, Thun macht einen ähnlichen Fußball, aber also auch die weiten Bälle von St. Gallen kommen häufig einfach mal hoch und weit, weil es wirklich so auf den zweiten Ball ausgelegt ist. Also das ist okay als Konzept, oder? Thun ist der weite Ball häufig auf dem Mann und wird mit Zug gespielt und relativ flach. Also flach, auch der hohe Ball ist nicht so eine Bogenlampe, sondern der wird mit Zug. Und dann hat es meistens zwei, drei Stürmer, die vorne zusammen kügeln. So, und das fehlt mir bei St. Gallen ein bisschen. Also das ist so mehr, hey, Aliu, gang du, oder Alessandro, ciao, Forza, oder? Und dann, bam, dann ist er drin oder ist halt nicht drin.
Gegen Basel in der ersten Halbzeit hat man ja gesehen, wie die Mannschaft könnte auftreten, wenn sie auch ein bisschen mehr mit dem Ball spielt. Dort hat es ja schon eine Phase gegeben, wo im Mittelfeld der Ball auch mal quergeleitet worden ist, über den Taschen auf 6, können wir nachher vielleicht auch noch schnell drüber schwätzen.
Habe ich super gefunden übrigens in dem Match.
Habe ich auch gut gefunden in dem Match, aber grundsätzlich ist er für mich auf dem 6 falsch eingesetzt, weil ich finde ihn zu wenig gut als 6er und gleichzeitig hat er nach vorne so viel mehr Potenzial. Weil er halt einfach, wie du sagst, ein fantastischer Fußballer ist. Ich glaube, wir werden nicht mehr als zwei Torbeteiligungen von ihm in der Rückrunde sehen, wenn er auf dem Sechsi bleibt.
Weil ja dann sein Job ist eigentlich, Torbeteiligung. Aber wir hätten gerne mehr
von ihm. Aber ich hätte halt gerne seine Torbeteiligung eins weiter vorne, genau. Aber gegen Basel hast du gesehen, was möglich wäre, wenn du den Ball halt einmal ein bisschen laufen lässt. Dann kannst du halt den Gegner mal ein bisschen müder werden lassen. Dann laufst du vielleicht in der zweiten Halbzeit auch nicht Gefahr, dass du so dermassen überrollt wirst. Und ich hätte schon auch gerne ein bisschen mehr von diesen Phasen. Wie siehst du das?
Ja, zwei Punkte. Noch schnell zurück auf deine Thun-These. Ich meine, die ist jetzt natürlich auch einfach. Thun hat 11 Punkte Vorsprung, oder? Es lebt natürlich einfach auch von den Resultaten. Ich denke, St. Gallen, also im ersten Spiel gegen Servet, ich glaube nicht, also gewinnen tun sie nicht in St. Gallen, wenn sie den geschenkten Penalty nicht überkommen. Weil das ist jemand, das kannst du immer hadern. St. Gallen hat schlecht gespielt, alles einverstanden. Aber es hängt dann schon viel einfach mit Momentum und Zufall zusammen. Und wenn es dort den Penalty in der 80. Minute nicht gibt, dann mindestens einen Unentschieden machen wir, ist hypothetisch, aber wir kassieren sicher nicht noch 3 Goal. Dann hast du Luzern, bist du schon ein bisschen angeknackst von Genf, dann nervt dich noch da von Vinti, dann gehst du auf Luzern. Dort eine Dummheit vom Verinaz, aber auch dort gebe ich dir recht, eine gefestigte Mannschaft bringt das irgendwie noch über die Runde, weil Luzern hat ja nicht den Anschein gemacht, dass sie da noch etwas machen können. Aber statt die Offensive nehme ich da eher die Defensive so ein bisschen in Pflicht. Ich meine, wir haben jetzt gleich in den ersten zwei Spielen 6 Goal kassiert, dann Servet, dann haben wir Luzern, jetzt gestern gegen Lausanne ist es nur ein Goal, aber wir die Null haben wir nicht mehr so in der Hinrunde. Und das ist für mich wahrscheinlich so ein als Kernargument, wieso das jetzt eben Thun so davor zieht, was ärgerlich ist.
Zweiter Punkt, woran liegt denn da für dich? Weil ich finde, wir haben den Stanic in der besten Form, die er je war. Wir haben einen Gal, der gut funktioniert. Wir haben einen Mai, der Anfang der Saison sehr gut gespielt hat. Wir waren ja am Anfang der Saison sehr stabil gewesen. Auch Kurochi, der sich super in die Dreierabwehr gespielt hat in den letzten paar Spielen. Woran machst du denn die Nicht-Stabilität hin fest?
Am Angst an den Fußball von Florian Ratz. Ich finde, du hast super analysiert das Luzern-Spiel dort. So da, man lässt sich zu weit reindrücken, wo man gerne muss. Der Gegner ist nicht so gut, dass man sich so müsste. In die eigene Hälfte reindrücken lassen und gleich passiert es dann. Also ist vielleicht auch schon ein bisschen eine Mentalitätsfrage, ob man dann gleich noch selbstsicher ist und das dann über die Bühne bringt oder eben nicht. Und es ist auch eine Mentalitätsfrage, ob nach dem 2-2 in der Heike Servet einbrichst und dann nochmal 2 kassierst. Also das hat schon viel mit dem Kopf zu tun.
Ja, eben, und ich habe vorher gesagt, für mich habe ich das Gefühl, sie haben wie das Setting von, okay, du kannst ja auch sagen, als Mannschaft, hey, jetzt sind wir mega viel gesäckelt, wir sind in einer anderen, wir haben es 1-1, wir haben es unter Druck gesetzt, jetzt müssen wir mal ein bisschen durchschnaufen. dort fühlen sie sich gar nicht so sicher. Also weißt du, kannst ja sagen, es gibt ein Team, die sagen, okay, wir sitzen hinten rein, wir nehmen den Druck vom Gegner auf und wir stehen da so solid. Dann spielen die halt vor unserem Strafraum hin und her. Aber offensichtlich kann das St. Gallen nicht so gut. Also es kommt dann eben trotzdem, sie werden dann trotzdem irgendwie in der Tiefe verwünscht, obwohl sie schon relativ tief stehen. Aber an was das jetzt genau liegt, und ich finde eben, nur gesagt, ich finde nicht nur die Offensive bei Thun, sondern ich finde auch die Defensive. Thun tut immer sehr gegen Führer verteidigen, sagen das immer Trainer. Aber so, also die Verteidiger machen eigentlich immer Druck, oder der im Mittelfeld macht Druck auf den ballführenden Spieler. Und dann der Verteidiger macht Druck auf den, der den Pass bekommt. Und dann weiss man aber auch, wer hinten abdeckt, damit es keine Löcher gibt und so. Und das finde ich bei Thun oft auch sehr faszinierend. Auch wenn sie sagen, die segeln nicht immer nur führen oder machen Pressing. Aber wenn sie tief sind, haben sie immer eine gewisse Grundaggressivität, sodass der Gegner sich eben nicht einfach... Also mein, gegen Luzern war ja absurd am Schluss. Ist ja der Ball... Es ist ja wie beim Kicker beim American Football gesehen. Der Luzerner ist einfach im Mittelkreis gestanden und hat darauf gewartet, dass der lang gewartete Ball genau bei ihm gelandet ist. Und er hat gesagt, Messi muss mich gar nicht bewegen und jetzt machen wir den nächsten Angriff. Diesmal gehen wir über den linken Flügel. Und dann ist er wieder früher, jetzt gehen wir über den rechten Flügel. Oder? Und so das, aber... Also der Stefan, der Kollege, der über St. Gallen schreibt, hat mir eine Figur gerade vorher erklärt, der Simi Sicherli.
Das kenne ich noch, ja.
Der Simi Sicherli ist, glaube ich, der lügenlose Laufen.
Ja, genau, ja. Kennst du nicht?
Nein, schon, oder? Nein. Simi Sicherli noch nicht.
Du bist nie in die Schule.
Bin nie in die Schule, ja, da kommen wir zu dir entgegen.
Also in Basel gibt es den Simi Sicherli nicht. Wir haben den Paddy, den Liebe und Nette, den Polizeihund, den beste Freund der Kinder, aber die haben den Simi Sicherli.
Der Simi Sicherli, das ist ein Ostschweizer.
Das ist ein Ostschweizer.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Okay.
Aber warte, schauen, lassen laufen, ja.
Ja, genau.
Steh.
Für ihn ist der Enrico Maaßen zu fest Simi Sicherli als Trainer. Also zu fest halt auf Sicherheit bedacht und zu wenig auf jetzt machen wir halt weiter Rock'n'Roll.
Ja, also sicher die These, wo man damit kann leben. Ich möchte noch schon den zweiten Punkt aufmachen von Taschen auf 6. Mhm. Sam, müssen wir noch einen 6er holen?
Ich bin der Meinung, wir brauchen noch einen, ja. Ich glaube nicht, dass wir... Ich sage, man hätte mehr Punkte geholt aus den letzten drei Spielen, wenn er eine Serie gespielt hätte. Weil er genau die Räume zumacht, weil er genau der Spieler ist, der dann halt auch anlaufen kann, eine gewisse Aggressivität reinbringt. Und was eine Serie halt für mich in der Hinrunde auch fantastisch gemacht hat, ist, er macht die Räume zu, bevor der Pass gespielt werden kann, wenn der Gegner den Ball hat. Einfach die Cleverness, um einen Schritt voraus zu sein, um antizipieren, was hat der Mittelfeldspieler oder der Innenverteidiger vom Gegner vor. Die hat halt einen Dash noch weniger, weil er sich halt einfach nicht gewöhnt ist, um auf dieser Position zu spielen.
Der Garnitschaka hat kürzlich ein Interview gehabt, glaube ich, in der Süddeutschen, wo er halt mega spannend gefunden, weil er mal über Fußball befragt worden ist und auch darüber Lust gehabt, darüber zu reden. Und dann ist es darum gegangen, was er unter dem Arteta gelernt hat und unter dem Xabi Alonso. Und er hat dann nicht genau gewusst, welcher Trainer es ihm genau erklärt. Aber er hat gesagt, er hat gelernt, wenn er einen halben Meter sich verschiebt, sodass er genau zwischen dem Innenverteidiger den Passweg zumacht in die Mitte, dass das schon einen riesen Unterschied macht. Das heißt, der zentrale der Sechser, normalerweise wenn du einen Doppelsechs spielst, der eine ist eher ein bisschen links, der andere eher ein bisschen rechts. Das heißt, du lässt in der Tendenz eigentlich in der Mitte ein bisschen einen Raum offen, wo der Innenverteidiger, wenn er ein guter Innenverteidiger ist, und in der Premier League soll es dir ja geben, kann anspielen. Und dann habe ich einfach gelernt, wenn er sich nochmal ein bisschen darauf achtet, die Deckungsschatten, dass er, wenn er ein bisschen mehr in die Mitte zieht, dass dem anderen praktisch nur der Pass raus noch möglich ist. Und da habe ich gedacht, ja, das ist mega spannend, das ist total nerdig, aber hat einen riesen Einfluss aufs Spiel. Und eben genau, wenn du halt auf dem Sechser Spieler hast, die vielleicht das instinktiv richtig machen, oder eben Leute, die noch nicht so häufig Sechser gespielt haben, das kann einen riesen Einfluss haben. Eben genauso darauf hat der Gegner das Gefühl, er hat Druck. Oder kann ich einfach mal in der Mitte vom St. Gallo Spielfeld stehen und links, rechts schauen, wo will ich den Ball anspielen?
Hat er auch gesagt, wann er unter Murad Yakin gelernt hat?
Nein.
Schade.
Dass man, weiß auch nicht, dass sie haben ja jetzt zusammen herausgefunden, dass es ja egal ist, wer unter dem Granit Xhaka Nationaltrainer ist.
Ja. Ich habe zu dem Punkt, ich finde das sehr relevant jetzt oder sinnbildlich jetzt auch für die Rückrunde. Ich glaube, man hätte im Winter in der sportlichen Führung vom FC St. Gallen sich müssen überlegen, wenn man ganz oben versuchen mitspielen oder wenn wir mehr auf Sicherheit setzen und dem Ziel in die Top 6, die man vor der Meisterschaft ja definiert hat, den Fokus mehr auf da legen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich gegen eine Verpflichtung von einem Sechser, zusätzlichen Sechser und auch einen Serie-Ersatz entscheidet man sich für Platz 6 ist nach wie vor das Ziel und nicht oben mitspielen. Weil ich glaube, man kann nicht in dieser Phase der Meisterschaft sagen, wir wollen Meister werden und einen Ausfall nicht mindestens gleichwertig kompensieren auf so einer relevanten Position.
Hätte halt mit Investitionen zu tun, gerade im Winter sowieso.
Ja, Laie von RB.
Ja,
haben wir x-mal gehabt, hat nicht immer funktioniert, aber das wäre ja ein probates Mittel in einer Winterpause.
Ja, da wahrscheinlich aber eher Zeidler-Connections gewesen damals, ob die noch vorhanden sind. Nicht ganz
sicher. Es muss ja auch nicht RB sein, aber ich meine, Junior Adamu ist da in der Winterpause zu St. Gallen gekommen, vor etwa 5 oder 6 Jahren, hat in der Rückrunde wahrscheinlich 10 Goal gemacht. Das ist genau das, was man jetzt in so einer Phase brauchen.
Also, wir hätten ja einen Sechser. Er spielt einfach nie mehr. So wie vom Erdboden verschluckt. Mit dem Vertrag verlängert bis 2028, ich glaube 2028. Und seitdem ist Jordi Quintilla, also man sieht ihn auf den Bildern, so auf Social Media und so. Also er ist schon noch irgendwo rum, aber
ja, am Mittwoch haben hinter uns auf der Tribüne sitzen gesehen mit einer Winterjacke.
Am Wochenende war er Ersatz gewesen. Habe ich mich fast ein bisschen gefreut führen, dass er wieder mal hätte aufs Bänkli sitzen
dürfen. Wenn der Gürtel gesperrt ist, dann lange es eben fürs Aufgebot.
Ja, aber man sagt das ein bisschen, hey, ja, es lange nicht mehr, dann ist der enormaßen sicher auch kein Fan vom Spielertyp, Jordi Quintilla. Vom Spielertyp, nicht vom Mensch, das ist immer wichtig, um das zu sagen. Ich glaube, das ist nicht etwas Menschliches, sondern es hat schon vor allem mit sportlichen Themen zu tun. Und gleich frage ich mich dann so manchmal, also Jordi Quintilla ist ein gelernter Sechser so. Der hat das instinktiv in sich inne. Ist er der Schnellste? Nein, sicher nicht. Ist er der Zweikampfstärkste? Vielleicht mittlerweile auch nicht mehr, hat aber früher noch viel richtig antizipiert. Und wenn ich sehe, was sonst dort noch so Optionen rum sind, jetzt haben wir gestern wieder mit dem Stevanovic, wo auch irgendwie, ja, das ist ein dickes Fragezeichen dahinter.
Gelernter Sechser ist er auch nicht.
Gelernter Sechser ist er auch nicht, hat einfach viel gespielt bei uns. Wo ich wieso finde, so, ja, also, dass er von Anfang an spielt okay, aber dass er irgendwie wieder mal eine Chance bekommt, spricht er wie wenig dagegen.
Für mich gibt es ein Fragezeichen bei dieser Geschichte, und zwar, wie sofort während Jordi Quintilla auch eine Hilfe. Man hat jetzt auch einfach viel zu lange nicht mehr gespielt. Ich weiss nicht, ob er dieser Mannschaft gerade auch direkt helfen könnte. Und der zweite Punkt ist der, wo für mich der Roger Stilz letzte Woche in der Fünferkette von grövis.sg war Gast gewesen und hat gesagt, sie gehen aktuell immer nach der Hierarchie der Best spielt. Und wenn zwei gleich gut sind, dann spielt der Jünger. Und das ist natürlich für einen 32-jährigen Sechser, der all die Punkte wahrscheinlich nicht mehr gleich erfüllt, wie er es auch schon erfüllt hat, ist dann natürlich fast das Todesurteil, weil zwei gleich gute hast du noch schnell mal. Und dann ist er halt einfach nie der Jünger. Und ich glaube, das ist so ziemlich sinnbildlich dafür, wieso er nicht spielt. Auch wenn er aktuell uns wahrscheinlich wieder gut tut.
Ja, und dann frage ich mich dann halt schon auch über 32-Jährige, könnte ja dann der ist, der seinem Gegenspieler einfach eine Stunde lang hinten nachrennt. Weißt du so?
Nein, aber er wäre vielleicht der, der im Spiel gegen Luzern in der 70. Minute mal ein bisschen Tempo rausnimmt,
genau,
das Spiel mal ein bisschen schleppend macht und dann halt dafür sorgt, dass nicht eine Angriffswelle nach der anderen auf die drei Innenverteidiger zurollt, oder?
Weil es halt doof ist, dass man in St. Gallen mit einem Korsin Konitzke, auch ein U-Nationalspieler, ein Riesentalent, macht ein Riesenspiel letztes Jahr wieder in der Conference.
Aber ist auch verletzt.
Ist auch verletzt jetzt, oder? Also der fällt wie auch. Also unsere Bank ist schon aktuell eher dünn und nein, Jordi Quintilla ist keiner, der Nesiri kann ersetzen kann, aber gleich finde ich so ein bisschen mit jedem Spiel mehr, wo dann auch nicht erfolgreich ist, finde ich, hätte der Jordi Quintilla einfach sicher wieder mal ein paar Einsatzminuten ja, verdient. Vielleicht zeigt uns dann dort auch, wieso er nie mehr gespielt hat, aber dann wird sich das Rätsel wieder lösen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Florian Ratz, wir haben miteinander telefoniert, bevor wir hier zusammengekommen sind. Und du hast mir dann relativ schnell so ein bisschen darauf hingewiesen, ah ja, St. Gallen, ja, ich setze mich nicht so mit St. Gallen auseinander. Aber so in den Ende 90er, Anfang 0er Jahre ist das natürlich schon noch ein riesen Ding gewesen, auch die Rivalität zwischen dem FC Basel und dem FC St. Gallen. Wir sind beide zu diesen Zeiten wahrscheinlich 3-4er gewesen, also wir kennen die Rivalität gerne nicht. Darum erzähl mal ein bisschen, war das damals für eine Rivalität war zwischen dem FC Basel und dem FC St. Gallen?
Hey, ich glaube, es war ein bisschen wie St. Gallen und Luzern heute, ohne dass ich das richtig begriff. Aber es hat, glaube ich, damit zu tun, dass man sich auf Augenhöhe versteht. Oder? Und beides sind Also, das ist ja so lustig. Jeder Schweizer Club, der in der Super League shootet, minus Thun, ist ja ein Traditionsclub, oder?
Minus Thun.
Aber
der FC Thun Berner Oberland.
Genau. Sind ja immer so auf Blue, ich weiß nicht, ist das ein Diss? Wenn sie das immer sagen, dann sagen Kommentatoren zum Teil FC Thun Berner Oberland.
Sie heißen offiziell so?
Ja, schon, aber. Ja, der FC Sion heisst auch, weiß nicht was, AG, Star, Olympe des Alpes AG. Also das heisst ja auch nicht, oder? Es shootet Olympe des Alpes AG.
Ich glaube, im FC Thun ist da wirklich irgendwie vor 4 Jahren so Teil von dem Rebranding gewesen, ja, wo sie da offensiv nach Hause, nach Hause getreten haben.
Okay, also. Egal, aber die Geschichte ist ja dann immer die gleiche. Irgendwie 100 Jahre lang kein Erfolg. Man hat durch die Tiefen von der Nazi-B müssen, beide, Basel hat es ein bisschen länger ausgekostet als alle anderen. Und alle sehnen sich so danach, ja, eigentlich könnte man doch auch mal etwas gewinnen. Und man weiss, die schönste Zeit ist aber eigentlich immer die Sommervorbereitung, weil dann hat man noch kein Match verloren und die Hoffnung ist da, dass diesmal der, ich weiss nicht was, Russ, den man geholt hat, tatsächlich etwas gehabt und der Nigerianer trifft vielleicht auch mal das Goal und dann hat man 2 Matches geshootet, dann weiss man nein.
Gleich nicht.
Doch nicht. So. Also ich glaube, das war so mal die Ausgangslage gewesen. Und dann können wir dann halt, ja, und dann sucht man sich dann immer so aus, dann ist halt der Basler ist der arrogante Städter und der St. Galler ist der Bauer, auch wenn St. Galler eine schöne Stadt ist. Irgendwie so. Und dann hat es halt einfach wirklich wahnsinnig viele Matches in dem Espen Moos gegeben, wo ich schon noch also gerne hatte als Stadion, wo so ganz spezielle Geschichten geschrieben haben. Also es hat zum Beispiel mal ein Phantom-Goal gegeben. Von rechts ist, glaube ich, das Flanken gekommen, St. Gallo und der Miroslav König, FCB-Goalie, kommt auf der Goallinie, hebt den Ball und klar vor der Linie. Wirklich, ich glaube nicht, also ich tritt keinem St. Gallo und keiner St. Gallerin ins Nach, wenn ich sage, das haben alle gesehen. Außer der Linienrichter, der gewunken hat. Und ich weiss noch, dort hat Sat.1, also dort haben wir plötzlich ein Match schauen können.
So Sonntag Nomi.
Ja, ja, man hat plötzlich, weißt du, früher hast du ja keine Live-Match gehabt.
Wie den Text.
Mhm. Also am Fernsehen, entweder du bist im Stadion gewesen, oder du hast Radio gelost oder Teletext. Und das ist gerade so der einzige angefangen. Und dann, ein Riesentor war Bohu natürlich gesehen. Es hat einen Lichtausfall, weil der Stromgenerator nicht funktioniert.
Das war so Anfang Nullerjahre gewesen.
Ja, und dann ist wochenlang hat dann die Liga darüber debattiert, ob jetzt St. Gallen schuld ist daran, dass sie den Generator nicht erneuert haben im Stadion oder ob das ein Fehler von jemand anderem ist. Dann hat Basel noch immer eine Vorphysik und dann hat es aber irgendein Wiederholungsspiel gegeben. Es hat ein Spiel gegeben auf Schnee. Das war Christian Gross, der Trainer, der sich dem Laden Peter, wo Basel gesagt hat, hey, sind ja nicht ganz dicht, auf Schnee geschütten. Und die Liga gesagt, nein, gewalzter Schnee, top. Im Laden Petritsch Kreuzbandriss. Nicht schön. Nicht schön.
Ich weiß, dass St. Gallen gewonnen hat dort, oder?
Vermutlich, ja.
Dort gibt es noch eine Zusammenfassung auf YouTube. Deshalb die Zusammenfassung ist ersichtlich. Das ist fantastisch. Der orange Ball. Ich liebe den orange Ball.
Und was hat es noch gegeben? Was auch schön war, aber das hat weniger mit dem FC St. Gallen zu tun gehabt, dass die Liga mal den Fanpass eingeführt hat, um Fangewalt einzudämmen. Und das in St. Gallen, das war der erste Match, St. Gallen-Basel. Und dann haben alle Basler Fans durch einen Container müssen und sich praktisch Blut abziehen. Und man musste ID zeigen. Und es war so ein Tor, der Bohu war, dass eigentlich 5 Minuten vor Abpfiff vom ersten Ligaspiel der Saison der Fanpass schon wieder gestorben war.
Ah, mit dem Spiel?
Mit dem Spiel ist der Fanpass eigentlich gestorben.
Weil sich St. Gallen gewehrt haben.
Basler nein, St. Gallen haben wir nicht müssen, nur die Gastfans.
Alles klar, okay.
Weil die Probleme sind ja die Gästefans.
Ja, ja.
Genau.
Okay.
Das ist so das, was wir... Und dann muss ich schon sagen, dass der Meistertitel 2000,
ja.
Wo jetzt so ist, oder Thun wird Meister und alle St. Gallerinnen und St. Galler sagen, hey, warum sind es eigentlich nicht mehr geworden? Das war ja noch ähnlich. St. Gallen wird Meister mit einer coolen Mannschaft, also zugeben. Aber alle in Basel haben gesagt, hey, aber jetzt wird sogar St. Gallen Meister, wir werden es nie mehr in unserem Leben, oder? Also ich bin aufgewachsen mit, ja, weißt du, in den 70er Jahren, dann ist der FCB mal gut gewesen und so, weißt du? Ja, und dann wird St. Gallen und dann die crazy Meisterfeier mit Matthias Hüppi als Live-Kommentator, der total neutral, ruhig und sachlich
berichtet
hat.
Im allerbreitesten St.
Gallen-Dialekt. Fast durchdreht. Also durchdreht ist, dass jetzt endlich die Meisterfeier in St. Gallen stattfinden. Ja, das hat so ein bisschen, da haben wir in Basel schon gedacht, ja, aber hey, wir doch auch mal.
Und so ist die Rivalität gewachsen. Und ja, wahrscheinlich einen kleinen Höhepunkt nochmal in Giffel aus St. Gallischen. Irgendwie, glaube ich, ist es 2005 vielleicht, Fall Mundwiler. Oder?
Dort haben wir, wobei dort ist noch schon St. Gallen ist ja dann schon. Dort ist ja schon weit weg vom FCB.
Ja, ja, ja. Oder? Ja. Dort genau. Hat sich die Rivalität wahrscheinlich gefühlt schon wieder so ein bisschen.
Dann ist es Basel-Zürich gewesen, oder?
Ab
dann,
spätestens 2006.
Ja, ja, genau. Aber vor allem Mundwiler schon auch grossartig. Es hat ein paar schöne Fälle gegeben, dort um die Zeit herum.
Du hast sehr viele Geschichten jetzt schon angetönt. Bei dir auf der Bio auf blick.ch steht, dass du seit 2001 über Fußball mit Fokus auf Super League und Schweizer Nationalmannschaft berichtest. Mhm. Du hast wahnsinnig viel erlebt. Welche Geschichten befassen oder packen dich jetzt noch und was nimmt dich besonders mit?
Also ich finde über Fußball schreiben mega spannend, weil man schreibt eigentlich über alles. Mhm. Also natürlich Sport und so wichtig, aber du schreibst über Gesellschaft. Du schreibst eigentlich über Politik, du schreibst über Finanzen. Ich finde es mega spannend. Ich finde die Liga super, weil jeder Club, ich habe vorher gesagt, wenn du auf die Liga schaust, wenn irgendein Ausländer auf die Liga schaut, auf die Tabelle, denkt, das ist gar nicht so spannend. Der Meister steht fest, der Zweite steht fest, der Dritte steht fest. Strichkampf gibt es auch nicht. Es ist ein riesen Abstand und der Abstieg und der Barragist sind eigentlich auch klar. Also wenn du es ein bisschen neutral anschaust. Oder? Aber jeder Club hat seine eigenen wahnsinnig viele Geschichten. Und in der Schweiz kommt schon noch relativ nah dran. Schon nicht mehr so nah, wie dort, wo ich angefangen habe, wo du dann einfach ins Training rausgeradelt bist und während dem Auslaufen eigentlich mit dem Hakan noch irgendein Interview gemacht hast oder Christian Gross schnell angerufen hast, weil du nicht an die Pressekonferenz hast gehen können und er hat dann auch noch abgenommen. So. Aber du bist immer noch relativ nah. Du kommst noch an den Spieler an, du kommst noch an den Trainer an, du bekommst Feedback, wenn du irgendetwas sagst in einem Podcast, wo den Leuten nicht passt oder wenn du etwas schreibst. Ich finde, das ist das Coole an dieser Schweizer Liga. Was mich ein bisschen beelendet, ist so die ganze internationale Entwicklung mit diesen ganzen Farmteams und also, wo du auch in der Schweiz ja siehst, bei GC, wo du das Gefühl hast, auf welcher Hierarchiestufe ist jetzt der Club? Wobei jetzt geben sie wieder Geld aus, wie blöd, gell?
Ja. Also, jetzt kommt wieder ein neuer
Präsident auch, oder?
Ja gut. Ja gut,
der 28. in den letzten 3 Jahren.
Irgendjemand in Los Angeles ist jetzt Präsident, weil jetzt Daisy Jones zu BFC gegangen ist. Genau. Und das hat man dann auch liebevoll in der Pause vom Cup-Viertelfinal kommuniziert, weil halt in Nordamerika dann gerade Zeit war, wo man das Mail rausgelassen hat und so. Da sieht man schon, wo man ist. Nein, der Herr Köhler, Captain von Braunschweig. Aha. Zweite Bundesliga verdient man im Fall, also je nachdem, richtig, richtig gut. Und der Trainer von Braunschweig hat gesagt, so, ich habe das Zitat, wenn ich es noch finde.
Dass wir den zweiten Rival vom FC St. Gallen auch noch mit GC, dass wir den auch noch schon behandelt haben.
Er hat gesagt, wenn er ein Angebot bekommt, mit dem er sich und seine Familie finanziell absichern kann, ist es völlig legitim, dass er sich damit beschäftigt. Also du musst plötzlich hat GC wieder irgendwie neu mehr Gold ausgraben. Auch das Ganze. Weißt du immer, ja, Fußball ist nicht politisch, aber alle Endturniere von der WM gehen an Staaten, was natürlich zu 100% politisch ist. Und dann das Umgeeiern, ja, man darf sich da nicht zu fest einmischen in fremde Kulturen und so. Und dann sage ich immer so, ja, aber Menschenrecht, wir können uns ja wenigstens auf Menschenrecht einigen. Und dann müssen wir sagen, und Menschenrechte sind ja schon weltweit geltend und dann ist es nicht so, dass man, wenn man in ein Gastland geht, dass dann das Gastland kann sagen, ja, weißt du, kulturell, unsere Kultur verbietet uns einfach Menschenrecht. Aha. Das ist einfach schwierig, oder, finde ich so. Also dort finde ich so ein bisschen Mühe. Und auch so das Ganze, es hat schon noch auch in der Schweiz massiv zugenommen, eben, kaufen, verkaufen, du bist nur noch 3 Scheiben für Jungen. Also es ist natürlich immer das Geschäfts... Also sobald es ein Geschäftsmodell gibt im Schweizer Fußball, was es bis Anfang 2000er Jahre ja nicht gegeben hat, du hast entweder jemanden gegeben, der Geld verbrennt hat, dann hast du GC geheißen und bist Meister geworden. Oder du hast niemanden, der Geld verbrennt hat, so richtig, und dann bist du jeden anderen Club und bist nicht Meister geworden. Und jetzt gibt es ja Clubs, also St. Gallen finde ich zum Beispiel vorbildlich.
Sehr, ja, was Finanzielle betrifft.
Also. Genau, ohne das ganze Wheeler-Dealer, aber dann eben so Basel war wahnsinnig auf das, einfach wir holen 10 Junge und dann verkaufen wir wieder 5 und haben jetzt auch finanziell riesigen Erfolg und haben ein Double geholt und so. Aber so das ja, also als Fan kaufst du noch irgendein Liebling mit einer Nummer hinten drauf, aber eigentlich eher nicht als Losier.
Wie leben der Mensch nicht mehr so zählt, sondern eigentlich nur noch, wie wir das vorher schon gesagt haben, so Spielerprofil etc. Aber was ich bei dir, Florian, schon wirklich zeige, deine fundierte Analyse tatsächlich. Also du hast ja irgendwie eine Gabe, um ein Fußballspiel so ein bisschen auseinanderzunehmen, auch so ein bisschen aus einer Trainerperspektive. Ist das einfach 25 Jahre sehr viel Fußball schauen oder hast du früher noch einen Kreuzbandriss gehabt und bist selber darum nicht Profifußballer geworden?
Genau, mir hat's also nur, ich bin nur physisch, psychisch und technisch schlecht gewesen und der Rest hat mich also bin ich klar auf, nein, ich habe es nie. Ich habe mal das Höchste, was ich je geshootet habe, damals ist Erstliga gewesen, aber da bin ich also wirklich, also da bin ich schon die Quintilia vom FC Riechen gesehen. Ohne das vorher, ich bin einfach auf dem Bänkli gesessen.
Ja, Ballschlepper auf der Bank.
Weil sie noch sieben gebraucht haben, genau.
Und gleich, von wo kommt die Experte? Ist das einfach Fußball schauen?
Ja, und schon, eben, das ist ja noch das Coole in der Schweiz. Also, dann kommen Trainer und es gibt immer noch gewisse, nimmt auch immer ab. Aber es gibt gewisse, die durchaus Interesse haben, um mit dir über Fußball zu reden. Vielleicht jetzt nicht gerade an einer Pressekonferenz oder so, aber die erste Phase, also wo Thorsten Fink zum Beispiel, also Christian Gross hat immer erklärt, was er will shooten. Das war ziemlich klar gewesen, da hast du blind sein, um es nicht zu sehen. Aber der Thorsten Fink und vor allem der Heiko Vogel, der noch der Assistent war, hat sehr gerne darüber geschwätzt, warum sie jetzt wie, was machen. Es gibt im Nachwuchsbereich Leute, ja, ich finde es spannend und man hat heutzutage so viele Möglichkeiten mit Blogs und anderen Podcasts und so. Aber ich würde mir jetzt nie zutrauen, sagen, dass ich ein Spiel von A bis Z kann analysieren kann, überhaupt nicht.
Klingt ihm gleich gut, oder? Oft. Ohne jetzt so viel zu viel Honig ums Maul will schmieren, Florian.
Ich nehme es.
Kennst du die 5 Kurzen schon?
Nein. Also ist das, nein, kenne ich nicht. Nein. Ich habe sehr müssen lachen über eure entweder oder in der, das ist in der letzten Folge oder in der vorletzten? In der letzten. Das waren aber Zuschauer-Zuschriften, oder?
Ach so, das war die erste. Die erste 2026.
Das ist die erste. Ja, aus der Toilette, ja.
Genau. Mhm. Ja.
Genau.
Aber in die Richtung geht es. Okay. Ja, die 5 Kurzen kommen bei uns alle Gäste über.
Ja.
Und dort sind wir halt wie Gäste gewesen und darum haben wir auch die 5 Kurzen beantworten. Denen darfst jetzt auch du dich stellen.
Super.
Ja, bis jetzt bist du immer sehr ausschweifend am Erzählen gewesen. Jetzt hätte ich schon gerne knackige Antworten.
Ja. In meinem ersten Primarschulzeugnis ist gestanden, Florian weiß sehr viel, er hat noch etwas Mühe, die anderen auch zu Wort kommen zu lassen.
Vielleicht wissen die auch viel, aber wir haben es nie rausfinden können. Frage Nummer 1, 15. oder 16. Januar schließt Transferfenster in der Schweiz, ich glaube 16.
Februar.
Februar, ja, klar. Du kannst entscheiden zwischen den Schlagzeilen Nummer 1, Lukas Görtler wechselt zum FC Basel oder Nummer 2, Jerdan Shaqiri wechselt zum FC St. Gallen.
Jerdan Shaqiri wechselt zum FC St. Gallen?
Gut, wieso?
Als Journalist viel die besseren Schlagzeile.
Wie Lukas Görtler zu Basel. Fändest du die bessere Geschichte?
Also, wenn ich einfach den Titel mache mit Jerdan Shaqiri, kann ich von so und so vielen Klicks ausgehen. Wenn ich einen Titel mit Lukas Görtler mache, muss schon noch etwas hinter dran kommen.
An sich, beim Blick schaffst du halt auch mehr an den Klicks gemessen.
Jeder Schweizer Journalist wird auch an seinen Klicks gemessen.
Der Lukas Görtler wäre nicht zu Basel, hat er gerade im Blue Heimspiel-Talk hat er gesagt, dass er mal eine Nachfrage rumgesehen aus Basel, die er aber relativ schnell abgelehnt hat. Aber er hat schon ein bisschen geflirtet, auch im Heimspiel noch. Er hat schon gesagt, ja, also ich
finde Basel spannend.
Genau, finde er den Zweiten nach St. Gallen natürlich, sagt Basel der Zweite.
Das Projekt gefällt ihm.
Genau.
Ja, und der Jordi kann mir ja erzählen, wie lässig das ist.
Ja.
So ein kurzer
Abstecher.
Ja, genau.
Frage Nummer 2. Wir schränken deine Möglichkeit, über den Schweizer Fußball zu berichten, massiv ein. Du darfst jetzt entscheiden zwischen in Zukunft bist du der Moderator von Super League Gold SRF oder du bist Leiter vom Social Media Team Sport von den 20 Minuten?
SRF.
Würde ich da reizen?
Ich habe kein Angebot, aber könnte ich schnurren.
Super League Gold, wo du einfach darfst eine Zusammenfassung einleiten.
Super.
Das ist gut, das cutten wir raus und schicken das Dominik Ledogerber, SRF-Kommentar, das war aber bei uns gewesen.
Ich glaube, der Matthias Hüppi hat auch noch Kontakt.
Stimmt, ja, das stimmt.
Dort ist, glaube ich, auch mal etwas.
Stimmt, G wäre auch so ein bisschen Olympia.
Es geht so.
Nein,
aber Social Media habe ich früher viel gemacht und inzwischen gar nicht mehr.
Sehr schnell.
Frage Nummer 3. Du darfst in die Fußstapfen von Danny Wieler treten. Und zwar gehst du vom Journalist zum Mediensprecher und kannst wählen, ob du in Zukunft bist, entweder bei Lausanne oder bei Lugano.
Bei Lugano.
Wie steht es um dein Italienisch?
Non so parlare italiano.
Und wieso entscheidest du dich für Lugano?
Wir bekommen ein super Stadion, schaute sicher immer international in den nächsten 10 Jahren, solange Joe Mansueto dort Geld einschüttet. Und ich kenne den Verwaltungsrat vom FC Lugano nicht so schlecht. Der hat mich damals zur Basler Zeitung geholt.
Das sind gute Argumente.
Ja, und Fluchwörter von Kevin Behrens kommen auf Hochdeutsch.
Genau.
Ja, und Pressemitteilungen lässt auch einfach nicht so viel.
Ja, da kannst du auch ein paar Schreibfehler drin.
Es läuft aber auch ein bisschen mehr als in Lausanne, habe ich das Gefühl. Also es gibt mehr zum, weißt, spannend am Pressechef sein, ist ja Krisen vorausgesehen, Strategien entwickeln und ich glaube, du hast in Lugano mehr zu tun.
Wir haben die Finalissima von 2006 vorher schon mal kurz erwähnt. Jetzt jährt sich die zum 20. Mal. Jetzt gibt es sie da ja nochmal zwischen St. Gallen und Basel und die gewinnt entweder St. Gallen in Basel oder der FC Basel steigt ab, wird aber dafür Göppsieger.
Nein, St. Gallen Meister in Basel.
Das führe ich nie. Ja, da jetzt noch, ja,
hätte das, Zeit. Dass wir das nehmen, ist mir wirklich klar.
Hätte Frühling.
Hast du ein Basler Herz nach wie vor, was der FCB angeht, oder leitet man das komplett ab?
Also ich bin früher noch unfassbar FCB-Fan gewesen. Und was in der Nazi B regelmässig nicht aufgestiegen sind und ich irgendwie 12 gewesen bin oder 13, habe ich also regelmässig auf der Tribüne vom alten Joggeli gehüllt, weil ich so frustriert gewesen bin. Aber wenn du dann irgendwie das vierte Mal Vater gerade angeschaut wirst, das tut sich so ein bisschen, also das tut sich dann so ein bisschen ab. Und ich finde dann ist auch nicht gut, wenn du es gibt Journalistinnen und Journalisten, und du merkst, sie sind als Fan auf der Tribüne und das hilft aber auch den Text nicht. Weil entweder sind sie zu euphorisch oder persönlich beleidigt und das hilft den Leserinnen und Lesern nicht.
Aber wenn ich jetzt, Glück mit diesem Podcast.
Genau.
Von Fans für Fans, oder?
Ja, ich finde, die sind recht. Das überbordet jetzt nicht so wahnsinnig.
Die letzte Frage wäre noch: Hättest du lieber, dass es rauskommt, dass du seit 25 Jahren FCZ-Fan bist und darum immer negativ über den FC Basel berichtet hast? Oder würdest du lieber, während 16 Leute auf dem Paradeplatz eine Schnitzelbank über den FC Basel vortragen?
Ich fand das erste fand ich sehr lustig.
Das fänden wir eben, glaube ich, auch noch spannend.
Das erste fand ich sehr lustig.
25
Jahre. Das andere ist ja nichts. Das andere ist ja, also,
Fassach zeigt dir ja auch nichts als Basler, oder?
Nein, aber das ist ja, soll das eine Strophe sein? Als Basler eine Schnitzelbank in Zürich aufsagen, das ist ja, wo ist die Herausforderung?
Ich glaube, es wäre schon nicht bei allen gleich gut ankommen.
Aber die haben ja immer Gastkantone da. Die sind ja voll soft bei ihrem sexy Leute.
Ja, du wärst dann halt im Kanton Bern.
Dann als erste fände ich sehr lustig. Ich habe den FCZ übrigens auch schon als Kind immer interessant gefunden, schon. Weil die sind ja gleich schlecht gewesen wie Basel.
Hast du Sympa oder Antipathie bei Basel und FCZ? Du persönlich, Sam?
Mehr bei Basel.
Antipathie oder Sympathie?
Antipathie.
Ah ja?
Ja. Ja, ich glaube schon, wegen der, wie viel Mal ist Basel Meister geworden am Stück? Achtmal oder so. Das hat bei mir dort schon recht viel ausgelöst. Ich bin nie ein Fan, logisch als St. Gallen-Fan, nie ein Fan von den Mannschaften gewesen, die einfach immer alles gewonnen haben. Und auch so die erfolgreiche GC-Zeit mag ich mich halt noch zu wenig erinnern. Darum ist schon klar Basel.
Ja, ich könnte mich gar nicht so recht entscheiden. So.
In St. Gallen, ich habe mich nämlich heute gefragt, immer wenn irgendein Team auf St. Gallen geht, sagt man, ja, und die mögen sich ja auch nicht. Dann habe ich gesagt, mag man in St. Gallen? Also gibt es das, weißt du, so, in Basel gibt es Teams, die kommen halt einfach, weil sie in Gottes Namen. In St. Gallen, so in der, man mag sie nicht richtig Rangliste, wo fährt ja, ist Luzern wirklich eins, oder Zürich, oder Basel, oder Bern, oder GC?
Ich glaube, für all die vielleicht noch 15 Jahre älter sind als mir, die würden sich klar für GC entscheiden, obwohl da geht es halt heute ja, nicht mehr da ist, wie es halt vor 20 Jahren noch war, wo die Rivalität wirklich gelebt hat. Ich glaube, so die Generation nach uns, so 15, 16, 17, 18-Jährige, für die ist es eher so ein bisschen Luzern, weil es schon ein paar intensive Matches gegeben.
Mit dem Mario Frick.
Ja, mit dem Mario Frick natürlich auch.
Schiebel. Mit seinem Sohn. Seinem Sohn, wo man das Training ausgespielt hat.
Und irgendwie ist es so ein bisschen, es ist so ein bisschen die Einladung gekommen, wie von Luzern, habe ich das Gefühl, zu dieser Rivalität. Und dann hat es ein oder andere Spiel auch wirklich gegeben, wo dann auch noch auf Messer schneiden war. Und ich glaube, in St. Gallen hat man die Rivalität lange gerne so anerkennen, weil man in St. Gallen gefunden hat, wir sind eigentlich schon nochmal Stufen über Luzern. Und jetzt aus sportlicher Sicht merkst du, es ist gleich so ein paar, oder ja, ein paar, also schon viele Spiele gegen Luzern so bitter verloren, auch eins in der Conference League Saison 2-0 vorne, verlierst schon 3-2 in St. Gallen, also wir schenken ihnen wie sehr schöne Siege und ich, vielleicht findet da jetzt in St. Gallen so ein bisschen ein Umdenken statt.
Ja, die Rivalität, die musst du halt gewissermaßen dann auch annehmen, wenn jedes Mal in diesem Spiel der Gegner einfach kommt wie Messer, dann musst du das halt auch matchen. Bei mir ist es schon geht's, ich bin im Thurgau aufgewachsen, sogar an der Kantonsgrenze zum Kanton St. Gallen und wenn jetzt die Zugbahnlinie St. Gallen auf Weinfelden anschaust, dann Bischofszell ist in der Mitte. Und ich bin in Bischofszell aufgewachsen und alles, was näher an Weinfelden ist, ist dann schon bald einmal GC-Fan und alles, was näher an St. Gallen ist, ist St. Gallen-Fan. Und darum haben wir schon bei uns in der Schule auch sehr viele Kollegen, Kolleginnen gehabt, die halt einfach GC-Sympathisanten gewesen sind. Und darum ist bei mir die Rivalität mit GC eigentlich schon immer da gewesen.
Aber um deine Frage noch abschließend beantworten, nein, ich glaube schon eigentlich niemand.
So. Mir ist alles mega egal, wo einfach Französisch oder Italienisch schwätzt, wo zu uns kommt. Ich glaube, ich habe so Rivalitäten bei Deutschschweizer Mannschaften, die sind nämlich greifbarer, aber Lausanne, Lugano, auch Lausanne Uschi, das ist, glaube ich, schon auch recht belanglos.
Und Genf finde ich eigentlich noch sympathisch. So gegen Sion habe ich auch nicht so viel. Sie hat sich jetzt auch beruhigt, so ein bisschen zwischen Sion und St. Gallen, so ein paar Spiele, die wirklich geknallt haben. So, wo wirklich auch der Gossadöner zu seiner Prime, der Jung, der noch rumgehösset ist an der Linie gegen Zeidl und so, die haben sich dann einmal auch schön aneinander gerieben. So, da ist etwas gelaufen, dort hat es geknallt. Drum, aber ja, auch zu wenig, so zum sagen, Rivalität. Also, ja, wahrscheinlich schon GC und Luzern am ehesten.
Die Altersmilde, die beim Constantin eingekehrt ist, schießt dich wahrscheinlich als Journalist ein bisschen an.
Sion ist nicht mein Club.
Okay.
Aber da hat schon viele, viele grossartige Geschichten. Wobei, sie schaffen es ja sonst, also mit ihrem reinen Wesen. So alle Vierteljahr eine Geschichte liegt drin. Was mir in der Ostschweiz immer auffällt, ist, wie viele Leute, wenn ich dann am Match gehe, wie viele Leute sich mit FCB-Trikots treffen, die deutlich Ostschweizer Dialekt schwätzen.
Das kommt halt aus dieser Zeit, gell? Ich meine, aus dieser Serienmeisterzeit hat schon auch eine Phase gegeben, wo St. Gallen auch einfach wirklich schlecht war. Oder immer wieder mal Nazi B geschuttet und sonst einfach irgendwo in der Suppe rumgetümpelt. Da hat man wahrscheinlich ein paar verloren, so Schulzeiten. Aber wirklich, ich kenne das schon auch. Es hat immer so eins, zwei, nie meine Freunde gewesen, aber dann eine Basel-Liebli angehabt in der Schule. Also, die hast ja, natürlich vorher, im Turn, hast es dann halt auch, wenn du Völkerball gespielt hast, hast du es weggerätscht.
Und vorher... Ich glaube, so in den 80ern gibt es ganz viele Servet-Fans, die in der Ostschweiz wohnen. Danach kommen dann GC-Fans und dann kommen Basel-Fans. Das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen schon im Erfolg geschuldet.
Aber was spannend ist, keine IB-Fans zu Gallen. Irgendwie so die Rekorde, vielleicht kommt dann noch, da sind ein paar Jahre noch ein paar mit. Aber irgendwie schillert da zu wenig.
Zu wenig Champions League.
Ja,
ja.
Vermutlich, ja. Ja. Champions League ist auch die heute voll.
Ausblick Champions League.
Ausblick Champions League. Nein, ja, zwei englische Wochen. Wenn man einmal Lamino Massen nach dem Match zulässt, so kritisch zu hoffen, hat man das Gefühl, wäre das nicht wahnsinnig erfolgreiche Wochen. Weil zwei englische Wochen lässt man halt dort und da mal wieder einen Punkt liegen. Sam, wir sind ja wirklich schlecht im Tippen. Hast du das Gefühl, wir hocken die zwei Wochen an und sagen, hey, das ist cool gewesen? So. Irgendwie lebt wieder auch in der Mannschaft etwas mehr oder hocken wir da so ein bisschen wie heute und denken, ach ja, wir freuen uns noch auf den Cup-Halbfinale.
Zweiteres? Ja.
Ah, okay, spannend.
Also ich glaube jetzt nach dem Lausanne-Spiel muss schon sehr viel passieren, dass wir in zwei Wochen sagen, es liegt nach vorne nach wie vor viel drin. Bist du noch Teammeistertitel?
Nein, auf keinen Fall. Aber auf Team kein Druck mehr. Jetzt kannst du einfach shooten. So, egal, die Cup-Halbfinale-Quali, die hast, du hast keinen Druck mehr. So, anfangs rückkommen, habe ich wie schon so ein bisschen noch Spannung in mir rein gehabt. Ja, komm, jetzt gewinnen und tun, so ein bisschen unter Druck setzen. Die Spannung ist in mir völlig abgehalten. So, jetzt, ja, jetzt kannst du, blöd gesagt, könntest du wieder mal etwas ausprobieren, habe ich das Gefühl. Statt immer das 1 gegen 1 über den ganzen Platz, ein bisschen taktisch flexibler.
Aber hey, ein bisschen mehr Ambition.
Ja,
siehst du. Also, der shootet jetzt gegen IB.
Richtig.
Was? Gegen GC?
GC Winterservet.
Also es sind doch zwölf Punkte möglich. Also IB ist in der grössten Krise, irgendwie seit sie aus der Nazi B aufgestiegen sind, haben wir das Gefühl.
Gut, GC mit dem Braunschweiger.
GC natürlich. Und Winti sind die beiden Letztklassierten in dieser Tabelle, sind wir uns einig.
Sollen wir dir mal unsere Statistik auf der Schützenwiese aussuchen?
Ich weiss das. Ich habe es letzte Saison im Uwe Forte gesagt, bevor sie gegen St. Gallen gespielt haben, ja, und die drei Punkte kannst du dir einrechnen, die holen oder weh. Haben sie dann auch gemacht, glaube ich. Und Servet auswärts. Fun Fact: Der FC Thun hat im Stade de la Genève in dieser Saison gleich viel Spiel gewonnen wie der Servet FC.
Das ist krass. Also zwei.
Ja.
Mehr können es nicht sein.
Also von dem her, ey, 12 Punkte.
Sind wir zu pessimistisch?
Weiß es nicht. Nein, 12 Punkte glaube ich, wie nicht. So.
Aber das muss auch
das Ziel sein.
Logisch muss Ziel sein. Aber
so gewisse Realität, finde ich, oder ein gewisser Realitätsverlust, sollte man ja auch möglichst vermeiden.
Und unsere Ambition ist, in die Top 4 kommen. Für die Top 4 lange zu sagen, es blöd gesagt, 9 Punkte aus den nächsten 4 Spielen. Aber jetzt die bei daheim. Ja, finde ich auch wieder spannend, so IB jetzt im letzten Spiel, wo sie in St. Gallen hatten, glaube ich, ihre beste Leistung von der ganzen Saison aus dem Hut. Bin gespannt, wie sie da am Mittwoch lösen. Nochmal so ein Unter-der-Woche-Spiel und dann, ja, bin ich einfach gespannt. Ich finde es mega schwierig zum Voraussagen. Es kommt wirklich darauf an, ob das Momentum vielleicht auch wieder so ein bisschen auf unsere Seite kippt. Jetzt gibt es nämlich auch keine Ausreden mehr. Die englische Woche hat jetzt jeder gehabt, bei Lausanne hat es jetzt wieder geheißen, die hatten halt eine Woche Pause gehabt, die gibt es jetzt wie nicht mehr. So, jetzt sind wir wieder eben aus. Auch Winti nachher, die nächste englische Woche, die haben gleich viele Match gehabt, jetzt dann kurzfristig wie wir auch, oder?
Und auch wenn es jetzt ein bisschen negativ tönt, ich freue mich auf die beiden Heimspiele, die wir haben diese Woche. Ja. Mittwoch, Samstag. Samstag 6 ist natürlich auch super Zeit, geht es daheim. Wird sicher gut besucht. Skiferien sind, glaube ich, auch vorbei. Ist auch immer so eine Ausrede für Skiferien. Das Gefühl ist, der ganze Januar und der ganze Februar einfach überall irgendwie Skiferien, dass die Leute nicht kommen. Da ist auch durch. Also freue mich sicher auf die beiden Affischen.
Sehr schön. Wahnsinnig spannend war mit dir, Florian Hütz. Danke vielmals für deinen Besuch. Klingt jetzt ein bisschen doof, weil wir sind zu dir gekommen. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, oder?
Champions League hast du vorhin gesagt, sehr spannend gewesen.
Ja, also Conference League.
Mindestens Europa League würde ich es jetzt nennen. Nein, danke vielmals. Wunderbar, dass wir die Chance gehabt haben, mit der Schweiz.
Ich danke euch, dass ich dafür bin, auch mit Schweiz. Sehr cool gewesen.
Sehr schön. Wir beenden da wie jede Folge.
Hops und Gallen.
Hörnli, der St. Gallen Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag, dort, wo du Podcast hörst.